Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, die getreu meinem allseits beliebten Motto, man kann nie genug über Star Trek reden, sich nochmal mit einer Star Trek Folge im Speziellen beschäftigt, und zwar mit einer Folge, wo der gute Micha mal sagte, das ist meine Lieblings-Star Trek Folge von TNG, und ich kann langsam, glaube ich, ich weiß jetzt auch warum, ich glaube, ich bin hinter sein schreckliches Geheimnis gestoßen, aber dazu später mehr. Also erstmal natürlich den Namensgeber, hallo Micha.
Hallöchen.
Und unhöflicherweise, natürlich die Dame hätte ich zuerst begrüßen müssen, hallo Tanja.
Hallo.
Ja, wir haben uns heute Abend nochmal zusammengefunden, um über eine TNG-Folge zu sprechen. Nochmal, nachdem das letztes Mal ja so gut geklappt hat. Und zwar, die haben wir da schon erwähnt, nämlich, Micha, möchtest du sagen, welche?
Die Rückkehr von Rolaren.
Genau, im Original Preemptive Strike. Das ist die 176. Folge von TNG gewesen, die 24. der 7. Staffel und in den USA am 16. Mai 1994 ausgestrahlt worden. Meine Freunde, ist das sind 26 Jahre her. Es ist krass, oder?
Ich war noch erstaunt, wie schnell die dann in Deutschland ausgestrahlt wurde, weil das waren nämlich, glaube ich, das waren nur 3 Monate später.
Aber ich weiß auch, ich habe mich auch gewundert, weil in den Folgen, wenn ich davor mal über TNG-Folgen geredet habe, waren immer so ein Jahr dazwischen. Und ich glaube, die haben wegen dem Kinofilm am Ende mehr Gas gegeben, weil ja Generations vor der Tür stand. Die wollten so ein bisschen mit der Serie, glaube ich, durch sein, bevor dann der Film kam.
Das würde passen, das sind noch nicht mal 3 Monate gewesen. Ja, es waren irgendwie so 7 Wochen oder...
Ja,
okay. 9 Wochen.
Ja, stimmt sogar. Ja, Mai in den USA, Juli bei uns, das sind ja 9 Wochen etwa. Na, also ich kann es mir, glaube ich, eher nur so vorstellen, dass man wegen Generations ein bisschen Stress gemacht hat, dass man mit der Serie durchgekommen ist.
Ja gut, es war halt zu dem Zeitpunkt ja wirklich ein richtiger Aufhänger gewesen. Also war der Höhepunkt von Star Trek, in meiner Meinung nach.
Da bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt. Das ist tatsächlich die letzte Folge vorm Finale von TNG, also eigentlich die letzte reguläre.
Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich die letzte echte.
Ja, danach gab es noch halt gestern, heute, übermorgen, und dann ging der Weg in die Kino. Und da dachte ich mir, Micha, möchtest du ein bisschen was zur Story mal ganz grob erzählen, wenn du sie so magst?
Soll ich nur grob oder soll man?
Ja, mach einfach mal so ein bisschen, so ein paar Worte so grob über die Story.
Ja, grob über die Story geht es halt darum, dass Rolaren wieder zurück auf die Enterprise kommt, frisch von einem taktischen Lehrgang, jetzt mittlerweile nicht mehr Fähnrich Rolaren ist, wie sie ja die ganze Zeit war, sondern Lieutenant. Und zeitgleich beginnt es halt, dass bei den Bajoranern immer wieder Angriffe von den Cardassianern vorkommen und sich eine Widerstandsbewegung ausgebildet hat. Ich glaube, das war auch das erste Mal, dass man von dieser Bewegung hört, nämlich dem Maquis. Und man versucht dann, Rolaren als Doppelagent dort einzuschleusen. Am Schluss bleibt sie dann aber doch dort hängen, weil ihr Herz halt anscheinend immer noch an Bajor hängt, enttäuscht den guten Jean-Luc Picard, der Riesenhoffnung in sie setzt. Ja, das war's so im Großen und Ganzen.
Schön zusammengefasst. Während ich verzweifelt, ich hab ja gehofft, dass du einen Moment lang länger brauchst, um zu gucken, ob das stimmt, was du gerade sagst, dass wir das erste Mal vom Maquis gehört haben.
Ich glaube nicht.
Nee, nicht ganz. Tatsächlich war die DS9-Folge, die das schon behandelt hat, nur ganz kurz davor allerdings tatsächlich. Gerade mal 3 Wochen vorher ist die Deep Space Nine-Folge der Maquis ausgestrahlt worden, am 24. April 1994.
Krass. Okay, auch
aber
in
trotzdem
Deutschland.
Zumindest, ja. Nee, in den USA halt, ne? In Deutschland weiß ich nicht, aber du hast zumindest was
zumindest in TNG. Zumindest in TNG war es das erste Mal.
Definitiv. Und wieder einmal haben die Serien das besser gemacht, als es Voyager, für die es gedacht war.
Ja, da hat man ja einiges aufgenommen, ne? Also auch wiederkehrende Charaktere. Und es wird sich ja zurückbesonnen auch auf die TNG-Folge Das Ende der Reise, wo ja diese entmilitarisierte Zone eingeführt wird. Und hier erleben wir dann, was daraus geworden ist, denn der Plan ist ja nicht so richtig umgesetzt worden, denn die PK wurde ja eigentlich, also die Enterprise wurde losgeschickt, um einen Planeten zu räumen. Könnt ihr euch erinnern, die amerikanischen Ureinwohner, die sich erst vor wenigen Jahren oder vor 20 Jahren wo niedergelassen hatten, die sollten dort wieder abziehen, und die haben ja dann auf ihre Bürgerrechte verzichtet. um dort bleiben zu können. Und es wurde da angesagt, dass man nicht mehr mit der Föderation rechnen solle, weil man ja jetzt einfach dort lebt, wo eben kein Föderationsraum mehr ist. Und jetzt erfahren wir, dass in diesem Föderation, also in dieser entmilitarisierten Zone, doch sehr viele Leute noch leben, die eben nicht Cardassianer sind oder dem Cardassianischen Reich angehören. Und man hat ja da doch noch Kontakt. Ne? Also es hat sich nicht so durchgesetzt, wie man das ursprünglich dachte. Und die wiederkehrenden Charaktere sind hier Admiral Nechayev und Ghoul Evek. Und die sind auch kennen wir sowohl schon aus TNG als auch eben aus Deep Space Nine.
Und die haben beide nur so einen Mini-Auftritt, beide nur eine kleine Szene. Was ich tatsächlich auch faszinierend finde, ist, damals fand ich dieses mit den ganzen, mit den Siedlern und der Gründung des Maquis, das weiß ich nicht, ich kann mich noch so erinnern, dass ich damals so dachte, oh, ein bisschen komisch das Ganze. Aber heutzutage, muss ich sagen, war das schon eigentlich sehr mutig von Star Trek, das so zu machen. Ne? Weil so dieses Ding mit, na gut, wir haben hier einen Grenzkonflikt und den müssen wir lösen, indem wir quasi so eine Art befriedete Zone machen, ähnlich wie die neutrale Zone, in der wir dank der letzten, Tanja, dank deiner Sternkarten-Feeds jetzt auch ungefähr wissen, wo sie liegt.
Ich habe heute auch mal im Vorfeld geguckt übrigens für diese Situation hier.
Ja, und dass man dann so eine entmilitarisierte Zone halt macht, was wir ja auch bei Deep Space Nine immer wieder sehen, wo dann halt quasi so keiner so richtig zum Teil oder wo halt keine Waffen, die jetzt laufen dürfen und dass man da halt quasi räumen möchte, damit man so eine Art Pufferzone dazwischen hat und egal wer da so wohnt, dass denen das vielleicht nicht unbedingt so gefällt, das ist schon eigentlich ein sehr geiles Thema, ne? Also es ist, übrigens ist mir auch in der Folge, da kommen wir zwar später noch dazu, aufgefallen, auch schön bezogen auf die letzte Folge, auch hier erfahren wir, dass die Grenzen mit Sensorenfeldern geschützt werden.
Ja.
Ne, da musste ich sehr schmunzeln, als
da musste Ulan, ich auch schmunzeln.
Als sie dann, dachte ich mir, Mensch, das ist mir irgendwie nie aufgefallen früher, dass die da, ich habe mal gedacht, das ist halt, ja gut, das ist halt irgendwie so Grenzen, dann gibt es Raumstationen, dann wird so mit den Sensoren der Raumstation geguckt, aber ja, das ist eigentlich ganz schön halt, ne?
Für Story und Buch sind auch wieder die beiden gleichen Herren verantwortlich, nur diesmal in umgekehrter Reihenfolge, ne?
Genau, René Evachari hat das Drehbuch geschrieben und Naren Shankar hat die Story gemacht.
Genau.
Ist mir ja letztes Mal ganz verwundert aufgefallen.
Richtig, da gibt's, es gibt ein Muster. Und die Regie hat Patrick Stewart himself geführt in dieser Folge.
Das fünfte Mal in TNG, das zweite Mal in dieser Staffel, ja.
Ja. Da hat er Gas gegeben, ne?
Auf und jeden
hat
Fall.
Sich eine Folge ausgesucht, wo er doch ein bisschen glänzt, aber durchaus sich dezent im Hintergrund halten kann.
Ne? Echt? Fandst du, er glänzt?
Ja, er hat sich ein bisschen, er konnte ein bisschen eine andere Seite von sich zeigen.
Ja, das denke ich auch.
Sag mal, ja gut, anders. Schauspielerisch hat er geglänzt. Vom Charakter her fand ich ihn irgendwie unsympathisch in der Folge.
Ja, das stimmt schon. Aber er hat auch ein paar schöne Momente, wo ich mir dachte, da würde ich sagen, wir mal gleich in die Besprechung einführen, da dachte ich mir, guck mal, wie er grinst. Das Honigkuchen fährt der Papa, der stolze Papa, der grinst da.
Ja.
Ne? Weil wir landen ja zu Beginn gleich bei 10 vorne, was sehr schön geschmückt ist, weil man feiert quasi die Rückkehr von Rularen und die jetzt halt, wie du schon gesagt hast, Lieutenant ist und jetzt zurück ist von ihrem hier spezieller taktischer Ausbildung und man macht ihr, hat das alles so ein bisschen schön hergerichtet halt und heißt sie halt wirklich herzlich willkommen mit ziemlich viel Aufwand und die Brückencrew, wir sehen Jordi, Troy und Beverly, die sie halt begrüßen und man hat dann noch so ein bisschen aus ihrer Heimat so ein paar Spezialitäten und so gemacht und ich habe mir nur bei der Szene gedacht, Mensch, was für ein Aufwand für die Rückkehr von einem ehemaligen Fähnrich, ne? Aber gut, sie hat ja mit denen auch schon ein bisschen was durchgemacht, ne? Das muss man natürlich auch sagen. Und ich hab mir aufgeschrieben, mein Gott, fühlt sie sich fremd da?
Ja.
Also ich finde, dass man ihr das deutlich ansieht, dass sie sich nicht wohlfühlt.
Das, aber sie war halt so total kurz angebunden, weil sie wollte ja irgendwie nur zu Picard. Also man hat ihn ja dann vorbeigelaufen sehen und sie ist ja dann direkt ab, oh, ich muss. Und sie war extrem kurz angebunden.
Ja. Sie wirkt, dass sie dann nicht glücklich mit ist irgendwie, dass sie sich unwohl fühlt und dann sieht sie ja Picard einfach rausgehen und dann wird sie ja von ihm gerufen, vermeintlich zur Brücke.
Also da sieht man, ich denke, da stimme ich dem, was sie sagt, zu, dass sie sagt, sie hätte lieber jeden Einzelnen begrüßt, es ist ihr zu viel Tumult, es ist ihr zu viel Aufhebens um ihre Person, das kann ich mir vorstellen, dass sie das wirklich so empfindet. Aber als sie dann Picard weggehen sieht, da ist sie richtig enttäuscht, ne?
Ja, tatsächlich. Und dann ist sie ganz happy, als er dann draußen auf sie gewartet hat und er hat sie verstanden. Ja. Ne? Er hat sie im Prinzip komplett wortlos verstanden, dass er dachte, hey, ich glaube, du wolltest eher, also wir sollten uns mal so unter vier Augen quasi unterhalten. Deshalb habe ich gedacht, hier so die Begrüßung besser außerhalb des Ganzen. Also er hat da durchaus ihre Befindlichkeiten erkannt und ne, freut sich halt, dass sie wieder an Bord der Enterprise ist. Ja. Und wird dann auch gleich zur Brücke gerufen, weil es gibt ein kardassianisches Schiff wird angegriffen und er nimmt ja auch gleich sie mit und sagt, hier, kommst gleich mal mit, auf der Brücke übernimmst du gleich mal wieder das Steuer. Wäre noch witzig gewesen, wenn er die Dame am Steuer runtergeschubst hätte vom Platz.
Steh mal auf.
Weg jetzt.
Weil ich habe mich gefragt, wie die sich in dem Moment gefühlt hat. Weißt du, oh geil, ja, Hauptschicht, alle sind da, gehen sie mal bitte weg hier. Wir haben da jemanden, der das Steuer übernimmt. Das wäre so, wie wenn dich beim Auto, Micha, wenn dir beim Auto jetzt einer sagt, wenn deine Familienkutsche jetzt kommt, ne? Geh mal
die
weg.
Ist da seit heute.
Ja, ich verstehe es, Bro, ich verstehe es. Nein, aber wenn dir einer sagt, hey, komm, ich meine, ich weiß ja, was sie mit der Szene sagen wollten, dass sie ein bisschen auch aufgewertet haben und sie gehört eigentlich zur Crew dazu, also zur Führungscrew auf der Brücke, aber dachte mir, oh Mensch, die arme Dame, die da auch schon oft gesessen hat, die einfach so weggeschickt wird halt. Ne?
Ja, aber da lungert ja immer,
nimmt sie das Steuer.
Lungert ja immer irgendjemand im Hintergrund, ne? Sobald jemand irgendwie aufsteht vorne, ist sofort Ersatz da. Ja. Ja, die wird dann halt
das jetzt. Sie reisen nach Jerusalem auf der Brücke.
Manchmal ad hoc in dem Moment aus dem Fahrstuhl raus, ne? Das ist sehr geil gemacht eigentlich.
Ja, die haben genau getimte Schichten, ne?
Ja. Ich fand auch Brent Spiner sehr witzig, wie er dann auf Rolaren geguckt hat und man hat gemerkt, wenn man auf sein Gesicht achtet, der hat sich A gefreut, sie wiederzusehen. Aber irgendwie, er wusste dann in dem Moment nicht so richtig, wo er hingucken soll. Er hat dann auf sie geguckt und hat sehr, sehr lange auf sie geguckt und dann erst wieder auf vorne auf den Display. Da dachte ich mir noch, Brand hier. Ne? Das ist das Beuteschema.
Der hat sich wahrscheinlich gewundert, dass ihr Nasenrücken sich verändert hat. Ist euch das aufgefallen? Ihr Nasenrücken hat früher immer so einen Ausläufer gehabt auf die Stirn und so kleine Höcker, sag ich mal, so solche kleine Erhebungen über den Augenbrauen und das ist komplett weggefallen. Das hatte nämlich Michael Westmore im Zuge der Einführung der Bajoraner auf Deep Space Nine nach und nach abgeschafft, weil das immer sich wieder gelockert hat und nachgeklebt werden musste. Und sie hat das eben entsprechend jetzt auch nicht mehr.
Nee, ist mir auch nicht aufgefallen. Wobei, ich habe ja meinen alten VHS-Rip geschaut. Der war sowieso, was die Details angeht, war der recht sparsam.
Du hast definitiv eine Ausrede, stimmt. Naja, auf jeden Fall sehen wir halt, dass ein kardassianisches Schiff angegriffen wird. Nach dem Vorspann sehen wir das im Prinzip und wir sehen, wir hören, das sind Föderationsschiffe und dann sehen wir beim Ranzoomen, dass es die sogenannten Maquis-Raider sind.
Ne? Ja, da wollte ich jetzt gerade mal fragen, der Maquis hat irgendwie doch immer den gleichen Schiffstyp, kann das sein?
Richtig. Ja, anscheinend sind das irgendwie die Schiffe, die in den Kolonien eingesetzt werden, weil die scheinen ja sowohl bei Bedarf eigentlich für Kurzstrecke, wie aber auch irgendwie dann doch für Langstrecke konzipiert worden zu sein. Ne? Genau, und die greifen in Massen das kardassianische Schiff an, das ruft halt um Hilfe und Picard beschließt sich jetzt, ein Warntorpedo abzuschießen und Riker kommentiert das ja noch mit, er hätte nie gedacht, dass man mal auf ein Föderationsschiff oder Föderationsschiffe schießen würde, um einem kardassianischen Schiff zu helfen und naja, auf jeden Fall, der Warnschuss funktioniert, die Raiders hauen ab. Und die heißen jetzt Twix. ganz schlimmer Witz, ich weiß. Und bietet man halt medizinische Hilfe an und holt sich quasi vermeintlich verletzte Cardassianer an Bord. Unter anderem auch den großartigen Gulevek, der nach Gul Dukat mein zweitliebster Cardassianer aus dieser Zeit ist, der total hinter Beverly die ganze Zeit hertigert und darauf aufpasst, dass sie auch gute Arbeit macht.
Ja, der wirkte irgendwie voll weinerlich, fand ich.
Ja, nicht nur das nach diesem, es gibt ja dann so ein Drohgespräch mit Picard halt so ein bisschen, wo er dann auch so, wo die beiden sich so ein bisschen aufplustern, hey, ihr kriegt wohl eure Leute nicht unter Kontrolle und hey, wir wissen aber, dass ihr, ne, wir, was für speziellen Waffen da irgendwie transportiert, ne, und
Und dann, der Phaser des Typ 8 haben die Maquis.
Genau, und, ja,
auf
so
den Schiffen, ja.
Militarisiert ist das ja.
Also am Schiff, genau.
Genau, so entmilitarisiert ist das alles gar nicht. Und dann, als diese Szene mit den beiden endet sie damit, dass Gulevek sich noch umdreht zu seinem Crewmitglieder und sagt, Mensch, behandelt man dich hier auch gut? Wenn nicht, sagst du mir gleich Bescheid. Ich habe in dem Augenblick gedacht, wäre geil, wenn du gesagt, ich hätte gerne noch eine Decke. Na, komm hier, da reibe ich dich. Hier, Bäuchchen, komm her. Bäuchchen, komm. Ne, weil das ist so total unkardasianisch, was
ja,
er da irgendwie
ja,
macht.
Ja, ich sag, halt, der wirkte so weinerlich und so. Ja. Und wirklich so richtig so, ihr habt auf uns geschossen, das ist so böse.
Ja, obwohl er wirklich eigentlich bis dahin immer sehr coole Auftritte hatte. Ne? Also, und da war er wirklich, aber ich fand, er war der besorgte Commander. Aber ist euch auch aufgefallen, ich sag's immer, da noch auch nochmal Grüße an Track am Dienstag, der indische Arzt fällt jetzt immer auf.
Martinez, ja.
Ist mir nie aufgefallen, aber seit die es erwähnt haben, sehe ich
den ständig. Der ist in 71 TNG-Folgen aufgetreten und in zwei oder drei Kinofilmen und in anderen Serien auch noch, ne? Unfassbar. Er ist nie namentlich im Abspann erwähnt worden. Er hat nie Credits bekommen.
Jetzt überleg mal, du erzählst deinen Freunden, ich war da in 71 Folgen und jeder sagt dann immer, ja klar, ist klar, wo denn, wer warst du denn?
Ja, aber jetzt mal krass, seit die das erwähnt haben, sehe ich den wirklich. Also vorher habe ich den nicht gesehen. Das ist wie so ein Wahrnehmungsfehler. Also
doch,
er ist mir nicht aufgefallen.
Also als Arzt,
er so häufig
doch, als Arzt ist er mir schon aufgefallen. In den ganzen anderen Rollen ist er mir nicht aufgefallen.
Nee, das ist für mich so ein Wahrnehmungsfehler wie bei Dr. Who gewesen. Weißt du, der war immer so ein bisschen, der war immer eine Sekunde außer der Phase für mich. Also jetzt, als wenn der auf einmal da wäre. Ich versuche noch die alten, ich würde mich nicht wundern.
Es hat immer so gesummt bei Gregor im Ohr, wenn er geschaut hat.
Oder wenn bei auf den alten Bändern von Micha ist der nicht drauf, weil das erst in den neueren ist der eingefügt worden.
Reinmontiert.
Der hat sich selbst reinmontiert, damit er erzählen kann, dass er dabei war.
Richtig, richtig, richtig. Genau, und dann sind wir ja schon bei dem zweiten kurzen Gast da, nämlich Admiral Nietzschew. Mhm. Ich glaube, ich spreche den Namen aus, oder?
Ja. Mit dem tollen V&B-Geschirr und der 60er-Jahre-Friese.
Ja, da gibt es noch mal ein bisschen. Ich fand diese Tassen wahnsinnig, die hatten. Gott.
Ja, vor allem die Kanne, man kann die Tassen so in die Kanne reinpacken, ne? Um das das Volumen des Inhalts zu reduzieren. Das ist total sinnvoll.
Ja, total, ist voll merkwürdig irgendwie, oder? Ja. Naja, und da fahren wir halt nochmal so ein bisschen, ja gut, es gibt auch nochmal ein bisschen eine kleine Referenz an vorige Folgen, diesmal keine Canapés und so.
Bularianische Canapés, die bestanden übrigens aus Crackern mit Frischkäse.
Genau, stimmt, das wusste ich. Ja, die machen immer so dick und so und dann redet man halt nochmal so ein bisschen über, wie die politische Situation ist, wie schwierig das ist mit der entmilitarisierten Zone. Und auch, wir erfahren von der guten Nietzschew den Satz, ja gut, wenn ich neben den Cardassianern wohnen würde, hätte ich auch einen Phaser unter dem Kopf wissen halt. Ne? Und dann erfahren wir, es gibt einen Plan, nämlich es gibt da eine Kolonie, wo man den Marquis vermutet und man hätte da doch sich jemanden ausgesucht, der ideal wäre, die da zu infiltrieren. Und der wäre an Bord der Enterprise. Umschnitt auf Worf. Nein, den hätte ich mir an einigen Stellen häufiger in der Folge gewünscht. Nee, nein.
Aber da hast du doch auch schon so im geistigen Auge gesehen, was kann schon schief gehen?
Ja,
wenn sie gerade Rolaren aus und was kann da schon schief gehen?
Aber ich muss sagen, ich finde es toll, dass die zwei Figuren so kurz hintereinander irgendwie uns beide die Mission oder die Aufgabe im Prinzip erklären lassen, die wir vorher schon mal gesehen haben, zu denen wir irgendwie eine Beziehung haben, wie Gulle weg und sie halt. Ne?
Mhm. Ja, finde ich auch toll. Und wie gesagt, die tauchen eben beide auch in DS9 vorher auf, ne?
Genau, genau. Ne? Also quasi vom Set rüber gemacht.
Mehreren Folgen auch. Ne?
Mhm. Ja. Und dann bekommt halt Rularen ihren Auftrag von Picard und da ist sie ja so ein bisschen so, dass sie sagt, mein einziges Ziel ist, dass sie ihr Vertrauen in mich, ne, dass ihr Vertrauen in mich gerechtfertigt wird und Picard strahlt über beide. Der stolze Papa ist Honigkuchen.
Ja, es ist ja tatsächlich auch genau so eine Beziehung. Ne? Wir wissen ja von ihr, dass sie einfach ihren Vater verloren hat unter tragischen Umständen. Die Cardassianer haben ihn gefoltert 2 Stunden lang, bis er gestorben ist und sie musste bei zugucken. Und sie ist da nicht gut bei rausgekommen. Sie hat sich ja, das wissen wir, glaube ich, schon länger, ne, dass sie sich ja in dem Moment auch geschämt hat für ihn, dass er Schwäche gezeigt hat, dass er gewinselt hat um Gnade und gefleht hat und dass sie ihn freilassen sollen. Und sie lange gebraucht hat, darüber hinwegzukommen, wie sie sich damals gefühlt hat, wie sie empfunden hat. Und sie hat definitiv ein Vaterproblem. Also, ne, und hat sich da bei ihm angedockt und versucht, ihm jetzt alles recht zu machen. Und er nutzt das auch irgendwo aus, ne?
Ja, sie scheint sich aber ständig älteren Männern gegenüber irgendwie.
Ja, ich sag ja, sie hat einen Vaterkomplex.
Ja, also
den hat sie auf jeden Fall.
Also, wir wissen ja, dass sie ja mal gefragt wurde, dass sie fast die Kira Nerys von DS9 geworden wäre. Ne? Also nicht Kira Nerys, sondern dass Rularen zu DS9 gegangen wäre als erster Offizier für Sisko. Ne? Bereuen wir das? Also ich muss sagen, ich finde es gut, dass wir Kira gekriegt haben. Aber ich finde es schade, dass wir Rularen nicht in irgendeiner Form bei DS9 nochmal gesehen haben.
Und sie sagte damals im Interview, sie sei generell auch offen. Also wenn sie, also später, ne? Also sie hat erst die Rolle abgelehnt, eben der zweiten Kommandantin der Station und hat aber später dann gesagt, sie wäre aber offen, wenn Rularen auf Deep Space Nine auftauchen sollte. Und das haben sie halt dann einfach nicht verfolgt. Ist ja schade.
Die haben sicher, ja, die haben sicher
also gesagt. Also ich hätte mir können beides vorstellen. Mhm. Ich bin auch mit Kira glücklicher, glaube ich, aber wer weiß, wo es dann hingegangen wäre.
Ja, dass man es so fallen gelassen hat, ist ein bisschen schade. Also ich gehe mal davon aus, dass man auf irgendeinem Whiteboard stehen hatte, Rularen zurückbringen und Thomas Riker befreien. Und dann sind die umgezogen, die Produktionscrew und dieses Whiteboard ist stehen gelassen worden.
Weißt du? Und dann vergessen, versehentlich gewischt.
Irgend so ein Nachmieter. Riker zurück, Thomas Riker, der heißt doch, ist der nicht anders bei Star Trek? Ach, egal, bestimmt. Weißt du? Und Rouladen, da könnte ich auch mal wieder brauchen. Weißt du, so wird das wahrscheinlich irgendwie in der Geschichte von Star Trek untergegangen sein. Naja, auf jeden Fall nimmt sie den Auftrag halt dankend an und geht dann in eine Star Wars-ähnliche Spielunke mit Typen, die unglaublich lange Haare haben. Ich habe mich gleich wieder wohlgefühlt.
Fokuhilas.
Ja,
die Telepaten. Da muss ich noch gerade einmal einrasten. Und zwar, was ich noch ganz interessant fand, dass Picard im Gespräch mit ihr meinte, man wäre dem Markier wohlwollend gesonnen.
Mhm. Ja.
Das finde ich ja irgendwo gar nicht.
Ja, es sind immer noch irgendwo Bürger der Föderation, ne?
Ja, ja, ein Stück weit aber halt auch Terroristen, ne? Je nachdem, wie weit sie gehen.
Ich wollte gerade sagen.
Ich glaube, das muss man so ein bisschen teilen. Es gibt ja nun auch diese Zivilisten. Naja. Also nicht jeder Zivilist ist ein Marquis, aber jeder Marquis ist ein Zivilist.
Der Marquis ist ja schon eine militante Gruppe.
Ja.
Ja, wir sind Terroristen.
Na, sie sagen ja, sie stellen jetzt gerade fest, dass es eben nicht damit getan ist, dass manche Leute sich da zusammengetan haben, um, ich sag mal, ein bisschen eine Bürgerwehr zu spinnen und zu gucken, dass ein Phaser unterm Kopfkissen liegt, sondern es aktiv auch Angriffe zu fliegen. Das ist der Punkt.
Das ist eine ganz andere Nummer.
Genau. Und
das ist ja auch, glaube ich, ja.
Und eben auch der Unterschied, wo du gerade sagtest, naja, es sind ja auch noch Bürger der Föderation. Sind sie das? Das ist eben genau der Punkt in der Folge zuvor. Eigentlich das nicht. Ende der Reise, da hieß es, wenn du hier wohnen bleiben willst, musst du auf deine Bürgerrechte verzichten. Das hat sich offenbar aufgeweicht, weil es muss ja in diesem Streifen, in dieser entmilitarisierten Zone total viele Leute geben.
Mhm. Sie sind rechtlich sicher keine Bürger der Föderation mehr.
Aber
weißt du, wenn du mal dabei warst, weißt du, da, das ist, dann sieht man sie trotzdem noch als Bros, weißt du? Und eine gewisse Verbundenheit ist, glaube ich, immer noch da.
Aber auch halt, was für eine bescheuerte Lösung war denn das bitte? Ne? Also ich habe mir echt die Folge nochmal angeguckt, das Ende der Reise, ein paar Folgen vorher. Und also dieser Kompromiss, der da geschlossen wurde, weil beide Seiten nicht kriegen konnten, was sie haben wollten, haben sie dann in Kauf genommen, dass dass Planeten des Kardassianischen Reiches jetzt auf der Föderationsseite sind und umgekehrt. Was ist denn das für ein Kompromiss? Das ist doch einfach nur Mist.
Ich habe mich da auch gefragt, wie gerade diese Grenze läuft. Ja,
zickzack.
total. Also wie macht denn das? Übrigens, wir wollen nur diesen Planeten. Hat aber keine Bedeutung. Da ist nichts, was euch interessiert. Nichts, was euch interessiert. Ja, es ist ein bisschen an den Haaren herbei.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass politische Kompromisse auch so genau so laufen können. Aber man fragt sich dann, ne, als Außenstehender, der nicht in den Kleinigkeiten der Diskussion und der Befindlichkeiten drinsteckt, wo ist der Tisch, wo ich mit meinem Kopf dagegen schlagen kann? Ne? Also,
ja, da musst du dabei gewesen sein.
Ja, genau.
Ja, da wird es wahrscheinlich noch um andere Faktoren gegangen sein.
Ist von damals, wo dieser in Bayern, nicht der CSU, wie heißt diese Freien Wähler, der Typ, der gesagt hat, also bei der Koalition, wir wollen dann 5 mittelgroße Ministerien oder 8 kleine. Nein. Oder 10 ganz kleine. Weißt du,
so in der Art läuft das. Oder der Kompromiss war, wir ziehen Grenzen jetzt mit dem Lineal. Ne? Komme, was wolle.
Ja,
keine Ahnung.
Ihr kriegt wir kriegen Risa, ihr kriegt aber den Mars. ist irgendwie so. Ja, das ist schon so ein bisschen. Trotzdem ist das vom Grundkonzept auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ich glaube, dass das wurde allerdings bei Deep Space Nine gesagt. Da wurde gesagt, hey, ihr habt uns doch eigentlich erst als Problem gesehen, als wir anfingen, dass wir für euch eine Gefahr sein könnten. Als wir nur die Cardassianer angegriffen haben, da hat sich die Föderation doch eigentlich gesagt, ey, es ist euer Problem, ne? Die haben sich von uns losgesagt, ist euer Problem. Aber als wir dann angefangen haben, Einrichtung der Föderation gefährlich zu werden, erst dann seid ihr gekommen und habt euch um uns gekümmert halt. Ja. Ne? Das wird ja da auch gesagt halt. Ne? Und dass das Ganze moralisch natürlich auch ein Thema ist und auch viele wechseln. Wir sehen das ja an einigen Stellen, wie wir es in der Folge mit Rolaren sehen. Rolaren erzählt ja später von ihrem Ausbilder, den sie mal hatte. Ne? Der dann ja auch, ein Lieutenant Commander, der dann auch zum Maquis übergelaufen ist. Und halt dich fest, das war das von der Lore.
Chakotay.
Ja. Ja. Also so war es angedacht, um seinen Hintergrund zu bauen, aber sie widersprechen sich dann im Laufe von Voyager tatsächlich, was die Jahreszahl betrifft. Da ist er angeblich schon einige Jahre früher ausgestiegen, schon 68, und wir befinden uns hier im Jahr 70. Also es passt einfach nicht so richtig, weil 68 war sie noch auf der Enterprise. Aber wer zählt schon, ne?
Ich gehe davon aus, dass sie meinen
erst Gedanken. Ja, jetzt muss ich gerade aber einsteigen. Sie war doch, bevor sie auf der Enterprise war, schon lange davor war sie doch schon Fähnrich. Sie wurde doch dann erst degradiert, beziehungsweise
dann fiel sie doch erst in Ungnade. Trotzdem sind die Jahreszahlen ja ändern sich ja nicht.
Ja, genau. Also ja. Bevor sie zur Enterprise kam, in der 5. Staffel, war sie vorher inhaftiert. Ne? Sie kam direkt aus dem Gefängnis mit der Kauf-dich-frei-Karte. Durch Admiral Kennerly wurde sie rausgeholt und kam dann in der Folge Fenrich Roh, das ist die 5. Staffel, 3. Folge, auf die Enterprise. Und dort blieb sie bis in die 6. Staffel rein und verließ sie dann zu diesem taktischen Training. Und sie sagt in dem taktischen Training einer dieser Ausbilder. Und das müsste Chakotay gewesen sein. Aber da passt es halt von den Jahreszahlen jetzt nicht mehr. Aber nur weil Voyager, ich glaube, in der 5. Staffel irgendwie eine dumme Jahreszahl eingebaut hat. Also wer...
Ja, stimmt. Ja. Das ist sehr, sehr spät gekommen. Ja. Das ist deutlich später. Das ist ziemlich weit hinten.
Okay. Mein Denkfehler, aber ich hatte so verstanden, dass Chakotay ja Ausbilder noch von davor gewesen wäre. Der nicht erst in dem taktischen Training. Aber klar, dann
sagte
dann
sie passt aber explizit, nicht mehr.
Ja. Aber das ist auch interessant, weil ich musste auch an einigen Stellen echt lachen, als sie dann immer sagte, ja, sie war ja Sternflottenoffizier, aber war nie so ein großer Fan davon. Da dachte ich mir auch, ja, machst du eine 35-jährige Ausbildung, ne? Und schwupps, und bist einer der Besten, weil die sagen ja immer nur die Besten der Besten, der Allerbesten werden irgendwie Sternflottenoffizier, und die brechen dich quasi und bauen dich wieder zusammen und dann wirst du Sternflottenoffizier. Und war nie so mein
Ding.
Ich habe 15 Jahre in der Nationalmannschaft gespielt, aber eigentlich war eher ein Tischtennis-Team. Weißt du, so in der Art, das nicht so, war eher so Team Rundlauf statt ja, zweifacher Weltmeister, aber ich bin eher so im Rundlauf gewesen, weißt du. Ja. Da musste ich so ein bisschen schmunzeln, als wenn das so eine, ja komm, zack, mal eine 2 Wochen Grundausbildung und dann bin ich auf dem Flaggschiff der Föderation. Ne? Das wird ja da in der Fähnrich-Roh-Folge sogar erwähnt, dass Offiziere Jahre brauchen, um zu hoffen, eine Versetzung auf das Flaggschiff zu kriegen, und sie hat es ja aus anderen Gründen gekriegt und so. Das wird ja sogar erzählt. Und sie tut da so ein bisschen lapidar, naja. Aber nochmal ganz kurz zu dieser Folge zu kommen. Diese Bar, wir haben schon gesagt, die Haare waren super. Und der Typ, mit dem Roh rummacht, ist auch super. Den sehen wir später nochmal. Der arme Kerl weiß gar nicht, wie ihm passiert. Und dann muss ich sagen, und dann gibt man ihr ja so eine kleine Anschubsfinanzierung im Bereich Kriminalität. Man schickt halt Data und Worf rein, die sagen, wir suchen eine Frau, die einen cardassianischen Offizier getötet hat. Sie hat dunkle Haare.
Das war echt bescheuert.
Da musste ich sehr lachen. Sie hat dunkle Haare. Und dann wird gesagt, ja, wir haben ja nicht gesehen. Ja, wenn ihr sie gesehen habt und uns das nicht sagt, dann machen wir hier den Laden zu.
Mit welchem Recht?
Haben wir nicht. Mit welchem Recht? Wieso? Und warum die? Warum Worf vielleicht noch, aber warum Data? Und dann gucken die beiden nur und gehen wieder. Okay. Also, da hätte ich mir 2 Sturmtruppen gewünscht. Ja, total, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Und der arme Kerl, mit dem Rolaren rumgemacht hat, dem wurde das Herz gebrochen offensichtlich. Der arme Kerl, der giert ja nach ihrer Aufmerksamkeit. Und dann
der treibt sich jetzt wochenlang da drin rum, ne?
Ja, nicht nur das, er begegnet ihr später nochmal und muss erfahren, dass sie sich für Geld anbietet. Was, der arme Kerl, das ist, der ist die tragische Figur in dieser Folge. Und dann, da musste ich auch, weißt du, dann geht es hier auf den Typen, also den einen, ja, wie wir später fahren, Marquis, mhm. auf der quatscht sie ja dann an der Theke an, nachdem die beiden raus sind. Und fragt sie, ah, hast du wirklich einen, ne? Ah, möchte ich drüber reden. Und zack, betäubt sie mit dem Phaser ja. aus der kurzen Distanz. Und dachte ich, was? Ist alles okay, ihr ist nur schlecht geworden. Ihr ist nur schlecht. Ich bringe sie kurz zum Doktor. So auf die Schulter geladen und mit ihr dann rausgegangen. Gut, es mag in solchen Etablissements gang und gäbe sein. Ne? Ja. Naja, dann kommt sie ja zu sich und wir lernen ja ihren nächsten Vater kennen, ne? Im Prinzip. Oder der es dann wird. Wir lernen die drei Marquis-Typen kennen, die sie halt verhören. Wir sehen, jetzt hat einer die Namen parat, hat doch sicher einer die Namen
Kalita
parat.
Kalita ist bewaffnet mit einem Phaser, den wir kennen als Prop aus der Folge Der Sammler. Da war es ein Varon-T-Disruptor, ein super gefährliches Gerät. Stimmt. Aber hier wird er wie in vielen anderen Folgen einfach als normaler Phaser wahrscheinlich interpretiert. Genau. Marcias, der ältere Herr, die Vaterfigur. Und den dritten im Bunde, den habe ich leider nicht parat.
Ja. Da habe ich auch keinen Namen zu ihm.
Wie heißt sie nochmal?
Kalita.
Kalita.
Die sehen wir auch nochmal.
Habt ihr das auf Deutsch gesehen, die Folge?
Ja, sie wird gesprochen von der Synchronstimme.
Ja.
Gerti Honeck.
Ja, ich habe es tatsächlich beim zweiten Mal gucken erst so richtig, dachte mir, das ist ja wirklich Janeway. Und danach
konnte
ich es nicht mehr
das
vergessen.
Das ist mir direkt aufgefallen, weil ich es ja parallel schaue im Moment.
Ich weiß jetzt, warum du die Folge so magst. Das ist deine Data-Quadrant-Neurose, die du im Moment noch hast, weil du Voyager guckst.
Meinst du, nee, das war aber schon vorher meine Lieblingsfolge.
Ich glaube, den Namen, der uns fehlte, das ist Santos.
Ja, glaube ich auch, stimmt. Doch, das ist er auch, ja. Naja, auf jeden Fall, sie will ja dann irgendwie gehen, ne? Aber man lässt sie halt nicht gehen und sie erzählt dann halt diese Geschichte halt, dass sie mal bei der Sternenflotte war und dass sie aber nicht der Fan von denen ist. Sie ist in der bajoranischen halt in der Gefangenenkolonie und kein Freund der Cardassianer und ob sie wirklich diesen Typen getötet hat, was denken die wohl? Und dann will man ihre Hintergrundgeschichte checken und der gute Santos, oder? Nee, jetzt habe ich den Namen
vergessen.
Marcias.
Vielleicht noch ganz kurz zum Hintergrund, das finde ich ganz interessant. Marcias wird gespielt von John Franklin Robbins und der spielte auch in Genesis of the Daleks einen Time Lord.
Stimmt,
von 75. In dieser Rolle stammt er von Urara und das ist ein Planet, da haben wir vorhin auch schon gehört, als Admiral Nechayev sagte, dass die Cardassianer machen jetzt hier ein bisschen auf weinerlich und jammern hier so rum, aber in Wahrheit, ne, haben die zum Beispiel letzte Woche auch noch hier so einen von deren Transporter angegriffen und zerstört oder einen Frachter von den Juranern, wie heißen die? Genau, und interessant finde ich noch der Hintergrund zu dem Namen der Rolle, das ist abgeleitet von einem kubanischen Freiheitskämpfer. Marcias.
Tja. Micha, wir beide glänzen hier, oder?
Ja, wie immer.
Wir müssen wenigstens eine Person dabei haben, die Ahnung hat. Gut, dass wir Tanja haben. Sehr gut, das war wirklich super.
Und interessant, also an Wahnsinn, diese Kalita hatte ich mich noch erinnern, aber da sah die ein bisschen anders aus. Die ist nämlich auch in dieser DS9-Folge Defined, die Handlangerin von Thomas Riker.
Damit haben wir den Kreis geschlossen, ne?
Ich glaube, die hat mich immer total an Katie Siegel erinnert.
Ein bisschen, ja, tatsächlich mich auch ein bisschen, aber ich glaube, die sollte auf das Whiteboard aufpassen, wo Thomas und Rolaren draufstanden. Ne? Auf jeden Fall, die beiden checken ja.
Genau, hat sie sich eingetragen, ne?
Genau, ich komme wieder, keine Frage. Auf jeden Fall sind die beiden anderen checken das und Rolaren geht mit ihrer zukünftigen Vaterfigur halt mal eine Runde um Block und wir sehen ein bisschen was von dieser Kolonie, in der die da leben und ich dachte mir, für so eine Serie zu der Zeit eigentlich ein sehr schönes, relativ großes Set.
Ja, ich finde es auch total schön.
Und das war auch irgendwie schön.
Ja,
das war mega schön.
Es ist vor allen Dingen auch ein bisschen so belebt und das Café, in dem die da sitzen und dann diesen Haspara-Dialog, den die beiden haben und ne, so ein bisschen, dass sie sich über Essen unterhalten und ja, gar nicht so sehr, so ein bisschen so relativ schnell ihre so gemeinsamen Interessen halt finden. Also sofort, man merkt, da ist was zwischen den beiden.
Haben
sofort so eine Sympathie.
Ja, total.
Chemie.
Ja. Zu diesem Set finde ich ganz interessant, das haben die natürlich immer umgebaut. Ne? Also die Grundlage dieser Stadt muss wohl aus der Folge Radioaktiv sein, wo Data doch sein Gedächtnis verliert und da eine Zeit lang lebt, genau. Und dann wurde die wieder benutzt, umgebaut, wahrscheinlich auch mehrfach, ne? Aber also ich weiß sie auf jeden Fall auch in der DS9-Folge, in dieser Doppelfolge Maquis soll sie benutzt worden sein. Also man hat sich da halt serienübergreifend auch die Kulissen in das andere Studio rübergebracht, ne?
Ja, das war ja sogar in den Kinofilmen so, dass die hier die Yacht des Captains und so, die haben ja gegenseitig ihre Gänge von in den Filmen und in den hier Voyager, DS9.
Ja, auf jeden Fall, das macht ja.
Die haben sich ja gegenseitig ihre Sets. Das einzige Mal, wo es mich allerdings immer wieder stört, muss ich ganz ehrlich sagen, ist tatsächlich bei Star Trek 5 und 6, dass sie die TNG-Gänge haben. Mhm. Weil ich finde einfach, diese TNG-Gänge, durch die die gehen, die sind halt die TNG-Gänge. Die passen überhaupt nicht zu dem Rest, ne? Der klassischen Enterprise halt.
TNG hat allerdings auch die Kulissen ja tatsächlich aus dem vorhergehenden Kinofilm verwurstet. Ne? Die hatten die eingelagert und was nicht ruiniert wurde, weil sich da Katzen eingehamstert hatten. Irgendwie, die haben da gelebt und das ganze Set vollgeschissen. Also was man da noch retten konnte, das ist tatsächlich ja auf der Enterprise D gelandet. Ne? Maschinenraum und so weiter.
Den gab es ja, glaube ich, seit der Film. Ne? Mhm. Das ist ja eigentlich immer noch irgendwie so ein Teil die Kulisse gewesen. Ja. Das ist schon krass.
Und darauf wurde dann auch wiederum die Voyager aufgebaut, ja.
Direkt da drauf haben sie die aufgebaut. Mhm. Ach Gott, ja, ich kann mir das richtig vorstellen. Weißt du, Patrick Stewart runter, da haben sie gerade für Chakotay den Platz angeschaut. Weißt du? Was für ein, naja. Auf jeden Fall erfahren wir jetzt auch gleich, dass der Hintergrundcheck auch erfolgreich war. Man hatte auch wohl noch Connections zur Sternenflotte. Ich höre dich trapsen. Ne, und wo gesagt wurde, ja, die Geschichte von ihr stimmt und so und also wird sie gleich mal eingeweiht, denn die brauchen ja medizinische Geräte, ne, also medizinische Versorgungsgüter, weil man plant ja zukünftig ein bisschen mehr Trouble zu machen halt, ne, und da gibt es jetzt einen verwegenen Plan, nämlich die von der Enterprise zu holen, ne, und damit verdient sich ja Rolarin quasi ihre Spuren, also ihre ihr Vertrauen schafft sie damit, indem sie das nicht nur vorschlägt, sondern sagt, ich nehme auch einen von euch mit und ich bin hier da, bin ja doch da ganz gut in so Taktik und anscheinend mit den Codes, ich kenne mich da aus, die werden zwar immer wieder geändert, aber ich kenne die Logik, den Algorithmus dahinter und ich krieg uns da schon durch. Und diese Szene, wo die das vorbereiten, da hast du dich sicher auch wohl gefühlt, weil die Stühle, auf die sitzen, sind die Stühle aus dem Besprechungsraum der Voyager.
Das fiel total auf,
mir sofort auf.
Und dann mit der Synchronstimme noch, es war wirklich heftig,
Mit der Synchronstimme, so das war echt aufgefallen. Also mit den Spielen ist mir natürlich jetzt nicht aufgefallen, ehrlich gesagt.
Ich habe es auch nur gesehen.
Die Stimme, total.
Es sind tatsächlich, die Stühle sind danach rübergerollt worden aufs Voyager-Chat und haben dann 7 Jahre in Besprechung
gestanden. Ich habe noch überlegt, dieses Deckenlicht, ne? Dieses riesige Glas-Dings, woher ich das kenne, aber ich konnte es jetzt nicht zuordnen. Dazu hatte ich dann doch nicht genug Zeit oder Lust, so viel Zeit zu investieren. Aber ganz ehrlich, diese Dinger, diese Elemente, die sieht man ja immer und immer wieder. Ne? Aber ich finde es auch total herrlich. Ja, also es ist einfach wunderschön. Auch die Ausstattung, total. Die Kostüme. Ne? Da hat man auch schon wieder so ganz viel DS9-Flair. Zum Beispiel hier Kalita, die trägt ja so ein, wie so ein Gehrock. Ja. Ne? Und das ist ja quasi genau das gleiche Prinzip wie bei Quarks. Mantel,
aber es ist, erinnert mich alles sehr auch an Bajorana tatsächlich.
Das hatte ich mir in der Tat auch noch aufgeschrieben. Zivilklamotten sehen allesamt toll aus.
Ja,
absolut. Und bis auf das, was Riker am Ende anhat, tatsächlich.
Echt? Ich fand das
hat mir ein bisschen leid getan.
Ich fand das gut.
Da fehlte nur noch. Also ganz ehrlich,
das auch nicht so schlimm.
Also jetzt
das stand ihm richtig gut. Sonst muss er da immer in seinem Strampler da rumlaufen. Ja.
Er hatte die Hose über dem Bauchnabel. Und ich schwöre euch, ich habe die Glocken unten an den Schuhen gehört.
Aber es gab so was Freibeutermäßiges.
Du meinst, es war piratig.
Genau. Wenn er jetzt noch eine Augenklappe und ein Papagei auf der Schulter.
Also ich muss aber bei der Szene, wo die dann mit dem Shuttle fliegen, das sieht ja sehr aus wie später so das Innenleben der bajoranischen Shuttles. Mhm. Ne? Und da habe ich mir auch gesagt, Mensch, das war ja recht schön groß. Ich denke immer an diesen geilen Space Trabi, in dem LaForge und Data in der Basanhandel-Folge gesessen haben. Weißt du, das ist ja wirklich, ihr fliegt mal in den Data-Quadranten. Hier ist das kleinste Shuttle, was wir gefunden haben. Und ihr habt nur eine Flasche Wasser. Mit 1 Liter. Gut, Jordi, das muss reichen. Ne, für dich. Aber naja, auf jeden Fall, dann ist ja ein bisschen viel, so ein bisschen Techno-Bubble. Ne? Sie überzeugt dann halt sie kann irgendwie alle Sensoren hacken. Und
ja, aber da hat man es wieder gehört. Sie kennt die Kommandocodes von diesen Raumbojen, zumindest die Algorithmen, die es verschlüsselt wird.
Also da habe ich mir nur gesagt, kennt ein Fenrich die?
Na, sie ist Lutent.
Ah, kennt.
Ja, sie ist ja, doch da, Lutent. Das,
wieso, sie ist, ihre Story war, dass sie Fenrich war, als sie rausgeschmissen wurde. Also, sie sagt ja, sie ist ja, ja gegangen, so hat aber nicht wirklich gekündigt.
Ja, ja, aber egal. Sie, ja, sie sagt ja auch nur, sie kennt die Algorithmen, wie das Ganze verschlüsselt wird. Und da, ja, sie das, muss das sie ja noch sein, rausrechnen.
Das kann doch nicht sein, dass das jeder Piesepampel
beim letzten
Fenrich
Mal?
Ehrenhalber kennt.
Beim letzten Mal haben wir noch gelästert, ja,
so.
Hier. Mr.
Moment, Moment.
So, du hast jetzt bestanden, so. Hier ist deine Urkunde. Hier ist deine Urkunde, hier sind die ganzen geheimen Kommandocodes für den roten Koffer.
Passwörter.
Viel Spaß. Genau, hier sind alle Passwörter. Haben,
darf ich nochmal vergleichen, dass Troy immerhin Lieutenant Commander ist und zu inneren Kreis,
nee, ich meinte jetzt auch,
der Führungscrew.
Ich meinte jetzt auch eher unsere Witze in Hinblick auf hier, wie hieß er nochmal?
Desef, oder?
Achso, ja, genau. Stefan.
Die Frisur.
Genau.
Stefan,
der,
genau.
Ja, genau. Ja, der dann, der, ja, es war super, der dann diesen Strampelanzug. Ja, das ist für mich, das ist für mich der Riker, das Riker-Outfit in dieser
Folge
tatsächlich. Aber komm, auf jeden Fall, sie kann, wir nehmen das jetzt mal alles hin, sie kann das alles rechnen und das ist kein Problem. Sie kann auch, man glaubt ja auch, dass sie das Flaggschiff der Föderation nochmal austricksen kann und eine Schildschwachstelle nutzen kann. Alle spielen ja Gott sei Dank mit, ne? Ich fand das größte Verhältnis von dem Shuttle ein bisschen. Ich fand das, ja, das war gut, ne? Weil es so, als er an der Gondel lang flog, ich fand es zwar ein Tucken zu groß, das Shuttle, aber es hat irgendwie, ich fand,
Shuttle?
Es war mal irgendwie was.
Also ich glaube, das war eher
das ein
so
Shuttle, was die haben.
Ich glaube auch eher, das war doch so ein Raider, oder? War es nicht so das typische Marquis-Schiff?
Auf jeden Fall landen sie ja zwischen, es schafft sie es ja irgendwie ungesehen ran, sich an das Flaggschiff der Föderation ranzuschleichen, irgendwie eine Schildfrequenz irgendwie auszunutzen, da zwischen den Gondeln zu landen, dann die medizinische Ausrüstung aus Frachtraum 7 zu klauen und
Da bin ich immer total baff, wie schön gestapelt das irgendwo rumstehen muss. Und genau so wird es dann immer reingebeamt und geklaut.
Also, wir dürfen ja nicht vergessen, die waren da unmittelbar an einem Protostern, ne? Und da hieß es doch, da gibt es diese Marke magniskopischen Störungen und deswegen funktionieren die Sensoren nicht und so weiter. Und ich meine, da guckt doch jetzt keiner aus dem Fenster, oder? Also ich kann das schon glauben.
Das hatte ich mir noch aufgeschrieben. Warum guckt jetzt keiner aus dem Fenster?
Also genau so ist jetzt gerade Nacht, weißt du? Also die haben wahrscheinlich, schlafen die jetzt alle.
Genau.
Nachtschicht, Frühschicht. Also der Ort war gut gewählt, das Schild, wo das Shuttle da gewartet hat mit den beiden und man hat im Hintergrund halt die Sonne und das gesehen, das war gut gewählt. Mhm. Auch die Story war da eigentlich ganz gut, dass die dann nur so einen kleinen, engen Scanstrahl haben und deshalb irgendwie wie mit einer Taschenlampe in der Nacht leuchten halt so ein bisschen. Ne? Das war alles schon irgendwie gar nicht
und
so
gut. Und es hätte ja eigentlich auch nicht geklappt, ne, wenn sie nicht so mit so Huckepack-mäßig nochmal eine verschlüsselte Nachricht gesendet hätte und die mitgekriegt hätten, das ist Rohn, wir müssen die jetzt hier durchlassen. Sonst hätte es ja auch nicht funktioniert. Ja. Ne?
Aber das ist das, was ich wirklich als ein bisschen als Problem habe, weil ich einfach finde, ich meine, sie macht das, damit sie auf die Kacke haut, damit sie glaubt, damit sie halt damit Credits bei den Jungs bekommt. Ne? Aber das ist so spektakulär eigentlich, diese Nummer. Das Flaggschiff der Föderation, weißt du, das Schiff überhaupt einfach mal so auszurauben von jemandem, der irgendwie mal kurz in der Föderation war, unzufrieden war und dann irgendwie abgehauen ist, ist zwar natürlich... Es ist natürlich aber auch sehr auf die Kacke gehauen halt.
Naja,
ne?
Wenn dann richtig.
Ja, also, wenn dann richtig. Aber ja,
Da habe ich einen Punkt. Also weil 3 Tage bevor es losging, haben die das Drehbuch geändert. Da stand nämlich genau diese Szene, war da so nicht drin. Sie sollte im eigentlichen Entwurf alleine losgeschickt werden und angeblich irgendwelche anderen Schiffe wohl überfallen oder was und dann mit Beute zurückkehren und dann würde man ihr vertrauen. Und nachher gibt es dann auch noch ein paar Szenen, das sage ich aber besser später, die dann darauf Bezug nehmen, weil hier Marcias hätte dann in dem Fall tatsächlich auch ein Bajoraner sein sollen, was da diese Vaterfigur halt nochmal, ich sag mal, komplexer oder ja, ich weiß nicht, oder greifbarer macht, dass sie da so andocken kann bei ihm. Und er würde keinen bajoranischen Ohrring getragen haben, weil er sagt, das ist ein Glaube, das ist ein Leben, an das das lebe ich, das glaube ich nicht mehr. Und würde sie halt auch dahin bringen, dass sie, wenn sie dem Marquis angehört, dann den Ohrring ablegt. Und das würde dann, da sage ich später noch was, aber das gefiel Michael Piller dann nicht und man musste 3 Tage vorher nochmal das Drehbuch ändern und eben genau hier einschreiben, dass sie nicht alleine losfliegen kann.
Ja, das ist auch besser. Also eigentlich ist es auch wiederum deutlich auch spektakulärer. Ne? Also ja, ist okay. Es ist schon eine okay Szene. Ich finde es nur halt ein bisschen zu sehr auf die Kacke gehauen, aber mein Gott. Ne? Nichtsdestotrotz, als sie zurück sind, finde ich das Matte Painting der Stadt sehr, sehr toll. Ne? Ja. Das, was wir da in der Wüste sind, das ist super. Und ich finde es auch nochmal toll, dass die da alle zusammenstehen und spektakulär diese Geschichte erzählen, die genau so unglaublich da klingt,
ja,
wie ich sie empfunden habe. Und dann ist sie zwischen den Gondeln der Enterprise und die haben dann noch geschossen. Es gab ja diesen Alibi-Schuss, yes, den Picard noch angewiesen
ganz am Schluss.
Hat. Ne? Ja, ja, schießen Sie bitte auf die alte, nicht auf die alte.
Mit einem Phaser.
Schießen Sie auf die letzte Position und so. Und mehr können die nicht. Die können uns nicht hinterherfliegen. Nein, nein, das können sie nicht. Sie können nur einmal auf eine Stelle schießen, dann war es das. Und dann entkommt man dem Flaggschiff der Föderation. Ja, ich weiß, die Sensoren sind gestört. Ne? Auf jeden Fall dann bekommt sie ja, und da musste ich ein bisschen lachen, dann bekommt sie die Erlaubnis, jetzt kann sie alleine wegfliegen. Mhm. Jetzt kann sie ganz kurz zur Enterprise zurück, redet ja, nochmal mit Picard.
Wir wissen ja nicht wirklich, wie viel Zeit vergangen ist. Ne? Im Vorfeld war sie ja schon mal eine ganze Woche weg. Ne?
Ja.
Und wie viel Zeit jetzt wiederum vergangen ist, haben wir nicht erfahren. Es gab jetzt auch keinen Logbucheintrag mit Sternzeit. Ich habe drauf geachtet. Und das gab es nicht. Wir wissen nicht, wie lange sie weg war.
Ja, auf jeden Fall holt sie sich da halt nochmal so ein bisschen, da wird jetzt dieser Plan halt ausgehackt und sie soll halt eine große Aktion, man macht halt eine Flotte und
ja, man merkt jetzt schon ihre Zweifel.
Ja.
Ja, genau. Sie soll ihre Leute, die Leute quasi in die Falle locken. Ne? Man macht einen fingierten Konvoi, in dem halt geheim eventuell Waffen transportiert werden und die sollen das überfallen und man damit hat man die halt alle auf einmal und sie sagt dann halt auch, ja, es gibt verschiedene Gruppen und die wäre vielleicht nicht die militanteste aller Gruppen und so. Und naja, sie hat schon da deutliche Zweifel an der ganzen Geschichte und so.
Ja, da merkt man auch schon, dass Picard dann ein bisschen Zweifel an ihr bekommt, weil dann sagt er ja, alle Berichte, die er bekommen hat, wären ja dann falsch oder sagen das Gegenteil aus.
Ja, genau,
ich glaube, da merkt er auch schon ein bisschen, was Phase ist.
Ja, weil sie ja auch anfängt zu sympathisieren halt, ne? Das ist so, ne? Ja. Naja, und dann ist sie ja zurück in der Kolonie und da hat sie ja auch schon sehr starke Selbstzweifel, ne? Wenn sie dann halt mit ihm nochmal die Gespräche führt, wo es dann auch halt, wo sie ihm von dem Vater erzählt und die beiden darüber reden, was ist, wenn dieser Konflikt irgendwann vorbei ist, dann wird es ein Riesenfest geben und er überlegt schon die ganze Zeit. Der ist ja eigentlich zu perfekt, ne? Er überlegt schon die ganze Zeit, was man dann machen kann und ob er dann nochmal Musik spielen soll und wie heißt das Instrument, was er will?
Klavion.
Bella Klavion, ja. Also, aber findest du ihn wirklich zu perfekt?
Irgendwie für sie auf jeden Fall. Also für sie ist er wie die Faust aufs Auge.
Ja, aber wir erleben
ihn. Aber er hat auch nur 6 Szenen.
Ja, wir erleben ihn ja auch nur sehr oberflächlich. Ne? Also es die wichtigen Momente, die docken halt hier tatsächlich an. Also gut, er ist kein Bajoraner, er ist wohl ein Mensch, denke ich mir. Ne? Aber er hat einen guten alten Freund, der Bajoraner war. Und deswegen hat er Einblick in die Kultur. Und hier für Laren hier anzudocken, ist, glaube ich, so das Wichtige. Ne? Ich glaube, also sie sagt später auch, sie hat es schon aufgegeben, sich irgendwo heimisch zu fühlen. Und hier findet sie endlich mal tatsächlich, dass sie kulturell andocken kann.
Ich finde es gut, dass er kein Vajoraner ist.
Ja, ich finde es ehrlich gesagt auch ganz gut.
Ja, es ist besser. Also wenn es dann das wäre zu offensichtlich, wenn es das fehlte, das wäre einfach zu nah irgendwie da dran, weißt du, das wäre nur so, ich heiße Mike, Alter, mein Vater hieß Mike, was? Nein, also, und dann, wo er dann halt auch noch sie mit dem, ne, so diesen Humor, den er dann halt auch hat, der passt ja dann auch halt sehr stark, ne, mit dem, und dann spiele ich ein Instrument, mit meinem Instrument und ach Gott, alle werden das furchtbar finden, aber hey, mein Gott, dann haben wir was zu lachen und so und jetzt gehen wir mal auf den Markt einkaufen und dann gibt es ja diese Weggeh-Szene, wo die beiden zum Markt gehen, wo so die Kamera hinter denen hergeht, wo ich die ganze Zeit dachte, als wenn das so Stand-Ins wären, also so Double, die spielen. Und das ist ja nur dazu da, damit die Kamera übergleitet zu den 3 bestverkleidetsten Cardassianern aller Zeiten, die in der Szene vorher schon im Hintergrund gesessen haben, wo ich mich gesagt habe, wenn ich physiologisch ganz anders aussehen würde, als die alle, die da rumlaufen, oder ich einfach aussehen würde wie der Todfeind von denen. Ob dann so Kutten, Einheitskutten die beste Verkleidung ist oder so.
Das ist ja die Standardwahl, ne? In Star Trek auch, ja, ne? Dann ziehst du dir so eine Mönchskutte an.
Entweder das oder Jedis. Also eins von beiden hat man gedacht, das ist Jedis. Und dann ist ja das ist ja eigentlich sehr geil gefilmt, ne? Weil du siehst die ganze Zeit, die im Hintergrund sitzen, ne? Und dann gehen die weg und die Kamera begleitet halt Rolarin und so. Und dann schwenkt sie ab zu den drei, die dann die Treppe hochgehen und dann, haha, ihre Kapuzen abwerfen und anfangen, auf die Menge zu feuern. Ja. Wo ich mich gefragt habe, was ist der Plan von diesen drei Leuten?
Ja, das habe ich mich auch noch ein bisschen gefragt.
Hey, wir töten einfach so viele, bis sie uns getötet haben. Geiler Plan, Mike.
Ja, und vor allem, was haben die denn da für Waffen? Also ich meine, das sind offenbar Phaser, die aber nicht vaporisieren und nicht sofort töten. Ne?
Ja.
Nur damit wir da Leichen liegen sehen, damit es noch tragischer aussieht, ne? Mhm.
Ja, aber es bewegen sich ja auch welche. Also es sind ja welche auch offensichtlich noch am Leben. Also, die haben ja sicher nicht die Frequenz geändert. Und was ist der Plan von diesen drei Leuten gegen diese 50?
Und die sind ja auch...
Und warum hat der eine
die... Die sind ja auch nicht in Zivil, oder? Die haben Uniform an, ne?
Ja, unter diesen
Gruppen. Ja, wenn die in Zivil gewesen wären, dann hätte ich jetzt sagen können, na gut, das sind halt diese militanten Zivilisten, von denen vorher hier Evek auch schon gesprochen hat, die sie angeblich im Griff hätten, die halt irgendwelche dumme Dinge machen, das würde eher passen als Soldaten, ne?
Aber das sollen doch Soldaten sein.
Ja, ich denke auch,
oder?
Die haben Uniform an, ja. Es hätte aber gut
gepasst, wenn der
Plan. Ja, ich weiß es nicht.
Wir erschießen alle 50 Leute hier, die hier sitzen.
Ja, oder bis vielleicht so Nadelstichtaktik, einfach ein bisschen Panik verbreiten, dass vielleicht manch einer dann sagt, okay, die Sache war jetzt doch nicht so richtig, ich hau dann mal wieder ab.
Dadurch. Aber die wissen doch selber, dass sie dann, also die sterben ja auch, die sind ja nur zu dritt, dass die dann zurückschießen. Ich meine, die verteilen dann noch schnell, jeder kriegt eine Waffe, dann werden die ja auch relativ schnell irgendwie erschossen. Dann erwischen sie ja noch, ich vergesse immer seinen Namen, wie heißt der Vater nochmal?
Marcias.
Marcias wird ja beim Versuch noch jemand anderes zu retten, wird er ja tödlich getroffen, wird der dritte Romulaner, Cardassianer, wird dann von Rolaren erschossen und den hat es besonders hart getroffen, weil er wird nicht nur von dem Phaser getroffen, sondern er fällt auch noch vorne rüber über die Brüstung. Da dachte ich mir, Alter, das auch noch. Den Strahl überlebt und dann irgendwie aufgeschlagen, Spliss.
Ja. Oh, na gut, aber ich meine, wir haben ja vorher schon gehört, Marcias hat ja auf Jurayya gelebt und dort haben sie ihn ja nachts auch einfach mal aus dem Haus gezerrt und zusammengeschlagen. Man sieht ja an seinem Gesicht diese Narbe und seine Hand hält er so ein bisschen komisch, seine eine linke, wo ich mir nicht sicher war, ob der Schauspieler jetzt irgendwie einen Tremor hatte oder ob das eine Art Verkrüppelung darstellen soll, wie er die Hand hält, aufgrund dieses Überfalls. Ne? Also ich denke, solche Geschichten, so eine Schikane, das sagen sie ja, wir werden schikaniert. Die wollen uns hier einfach raushaben. Die wollen uns von unserer Heimat vertreiben. Darum geht es. Ne? Und dann ist es halt vielleicht einfach auch so ein Schikaneakt. Keine Ahnung.
Ja, aber die sterben.
Ja, ja, gut. Also aber ich meine, das soll es ja geben, ne? Dass Leute so nicht...
Gulli Weg hat gesagt, bringt mir die drei Kamikaze-Kardasianer. Ne, also
vielleicht wurden die in der Tat irgendwie dazu verurteilt, weil das Gericht bei denen und die Prozesse, das war ja sowieso alles vorher schon immer in Stein gemeißelt. Vielleicht sagten sie dann, okay.
Bist du so lange schuldig?
Ja.
Also hast recht. Vielleicht, oder? Ja, es ist irgendwie, ich finde, das ist der Action-Höhepunkt dieser Folge, diese Szene. Ne? Und die sieht auch mal ein paar Phaser-Strahlen, war ja bei TNG auch schon teuer, ne? Das wissen wir ja und so, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich finde, das ist immer so, klar musste sowas Ähnliches passieren, aber, ne, also damit man endgültig die Cardassianer sind nun endgültig wieder böse und dieses Grau, was wir bei Deep Space Nine noch lernen werden, das gibt's da halt nicht, ne, also Feind ist klar böse und auch der Moment, wo dann Rolaren bei ihm kniet und noch nach dem Medipack schreit und er sagt so die letzten Worte, ne, immer wenn einer fällt, dann ist sofort ein neuer da.
Mhm.
So sinngemäß.
Naja, also ich finde das halt wahnsinnig rührend, ganz ehrlich. Also spätestens da heule ich immer. Das ist eine Folge, die kann ich nicht so mal eben weggucken, ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich berührt das wirklich sehr. Also was Roda mitmacht und auch diese ganze Sache hier, also er sagt halt mit seinen letzten Worten, wenn ein alter Kämpfer wie ich aus dem Leben geht, wird Das habe ich komisch aufgeschrieben, ich kann es selber nicht lesen.
Ja, wird steht ja, jemand auf,
sinnesgemäß, dass dann,
wird jemand vortreten, ja, dann schon, und genau. Ja, einspringen irgendwie. Ne? Und also das ist ja seine Botschaft jetzt an sie. Ja. Und da ja. Also glaubt, was meint ihr, wo ist es gekippt? Wo ist das alles gekippt? Als er gestorben ist oder als Picard schon schwierig wurde, sag ich mal, schon auf dem Schiff oder erst später jetzt in der Kneipenszene später? Hier schon, ne?
Also ich glaube, es fing schon an, leicht zu kippen bei der Szene, die vorangegangen ist mit Picard, weil da merkt man schon, wie Ro alles entkräften wollte und dass sie halt gar nicht so schlimm sind. Und ja, es ist eigentlich dann immer weiter gekippt. Also man sieht es quasi jetzt vor sich. Ne?
Sehe ich auch und, so. War vorher schon auf der Kippe und das war das Zünglein an der Waage.
Und Marcias hat sie ja dann doch noch, ich sag mal, richtig bekommen, insofern, dass sie doch, bevor sie auf den Markt gehen, um einzukaufen, dann tatsächlich von sich auch erzählt. Weil vorher sagte sie immer, also er sagte, wie alt warst denn du, als dein Vater gestorben ist? Und sie sagt, da will ich nicht drüber reden. Ne? Also sie hat dann immer Schluss gemacht, sie hat immer die Grenze gezogen. Und vorher gab es diese Szene, wo sie dann erzählt, ne, wie war denn das, als ihr Vater ihr Bella Clavion gespielt hat, um die bösen Monster unter ihrem Bett, sofern sie eins hatte, zu vertreiben im Flüchtlingslager und so. Ne? Also da ist sie ja komplett gerührt, da brechen dann alle Grenzen auf. Ja.
Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Leute, die undercover sind, nie wirklich von ihrem Leben erzählen. Mhm. Also immer nur fingierte Storys, weil genau damit dir das nicht passiert in Wirklichkeit. Dass dich irgendeine was aus deinem, was wirklich was dagegen dich eingesetzt werden kann, wenn du wirklich so, sondern immer nur so gelogene Storys halt. Ne?
Ja, das ist wahrscheinlich, dann fällt's auch schwerer da hätte sie zu connecten. Nicht in den
da hätte sie nicht in den Taktikkurs, da hätte sie in den Spionen für Runaways-Kurs gehen sollen. Vielleicht.
Weißt oder du? Auch das Essen. Einfach, ne? Das ist einfach, also sowas ist uns so nah. Ne? Also ich hatte dann auch Bock, Kasperat zu essen, muss ich mal sagen. Ich habe gelesen, der Mensch, der die Props machte, also ich habe auch irgendwo stehen, wie der heißt, habe ich jetzt aber nicht, weiß ich nicht, wo es steht. Das ist der Ausstatter Alan Sims hier und der hat armenisches Fladenbrot mit Frischkäse eingestrichen, Salat draufgelegt, getrocknete Tomaten und Olivenstückchen und das Ganze dann eingerollt und schön angeschnitten, damit man die ganze Farbenpracht sieht. Mensch, das sieht gut aus, oder?
Alter. Ah. Das sieht super aus, das sieht total super aus.
Ja, und auch wenn sie so erzählen, wie schön scharf es ist, das kriegt man wirklich direkt Lust drauf.
Ja, ne?
Total. Aber dann, worauf wir auch Lust haben, wir sind danach in der rührenden Todesszene, die zugegeben, die ist doch durchaus sehr, sehr emotional, sind wir aber nochmal in meinem beliebten Cantina-Band-Set und haben den Picard, diesmal hat es nicht gereicht für den Flug zur Enterprise. Diesmal mussten beide sich auf halber Strecke in der Kneipe begegnen. Ne? Also vorher konnte, ich weiß, keine Ahnung, wie Zeit jetzt noch ist, auf jeden Fall. Picard sitzt in Zivilklamotten, das hat er, ne, sitzt er dann da, dachte ich mir auch, der Captain, der geht persönlich, ne? Sitzt in Zivilklamotten an der Theke. Michelle Forbes, also Rolaren kommt rein und der Typ, mit dem sie vorher rumgeknutscht hat, der freut sich, mein einsamer Held. Sie lässt ihn diesmal aber...
Nein, heute nicht.
Da bist du ja wieder.
Heute nicht.
Heute nicht, genau. Geht aber dann zu dem und der hat so tolle Haare. Der denkt sich, ich habe total tolle Haare und die Frau...
Die waren komplett verfilzt.
Ja, aber geh immerhin volles, langes Haar. Und geht zu Picard und sagt, ey, Interesse.
Ja, kannst du mal sehen.
Uns da hinten hinsetzen.
Kannst du mal sehen, es kommt nicht auf die Haare an.
Ja, es kommt,
das gibt mir Hoffnung.
Gibt mir auch Hoffnung. Also, wir kennen, ich glaube, also sagen wir mal so, ich und Micha werden im Kojak-Fanclub durchaus, da versuchen wir immer zu erzählen, ist das nicht ein erotischer Mann? Nein. Nein, wir sind wie Rike, wie Kirk, wir tragen
Dinge. Oh nein.
Nein, du
das wäre das Letzte.
Naja, warte noch 5 Jahre, Micha. Dann denke ich mir, was hast du denn für grünes Haar?
Ich denke mir jedes Mal, Bruce Willis hat es auch gestanden, dann kann ich das auch tragen.
Richtig, richtig. Solange, erst wenn du vom Nakatomi Plaza springst, ne, dann können wir den Vergleich ziehen, mein Freund.
Genau.
Richtig. Aber was ich an der Szene toll fand, war, wie sie ihn quasi ja so öffentlich anbaggert, um mit ihm dann in der Ecke den Preis zu verhandeln. Ja,
ich fand einmal diese ganze Szene so unangenehm.
Ja, aber wie geil, Picard, also, sie nicht mal angeguckt hat.
Ja, ich hatte sie.
Er hat sie nicht einmal.
Ich hatte sie erstaunlicherweise unangenehmer in Erinnerung und ich war überrascht, wie gut das funktioniert hat jetzt.
Ich fand sie immer noch unangenehm.
Ich hatte auch Fremdschämen-Momente, weil ich fand, also wenn ich an der Theke sitze und dann ist eine Frau neben mir und ich gucke die nicht mal an. Also wirklich, er guckt sie nicht an. Sie sagt, kommst du mit? Und dann, ja, egal wie du, ich gucke jetzt nicht nach rechts. Und so, guck nicht nach rechts. Geht dann mit ihr mit und die fangen ja sofort an, sich anzufangen.
Ich fand das so, unangenehm.
Ja, und als sie dann so mit seinem Finger, mit ihrem Finger, mit seinem Finger, war, jetzt lutsch mal dran. Nein, als sie so mit ihrem Finger ihm am Ohr gespielt hat, dachte ich mir, oh, Patrick Stewart, du alter Fuchs, du. Das ist so wie Fred Durst, der sich ein Musikvideo Regie führt von sich, nur um mit Halle Berry rumknutschen zu können. Weißt du, da sagt er auch noch, so ist das. Hat gesagt, hier, ich mache Regie, hier, Michelle, komm mal her. Ne? Und dann haben sie halt diesen Dialog vielleicht, die sind ja nicht so militant und können wir die Sache nicht, im Prinzip versucht sie ja ihn davon zu überzeugen, dass man die Sache sein lässt. Ne? Und er will sich halt versichern, dass sie noch weiter dabei ist und stößt aber auch gleich eine Drohung aus, wenn er merkt, dass sie es irgendwie manipuliert, dann geht sie ab, dann geht sie in den Knast. Ne?
Also ich fand den so unsympathisch in der Rolle.
Null Empathie für deinen
Field Agent.
Naja, aber ich meine... Ja. Er ist Captain der Sternflotte, ne? Also das dürfen wir halt, also ich finde ihn auch total unsympathisch hier, weil er sofort klar sagt, ne? Also wenn du hier mich angelogen hast, schicke ich dich vor den Untersuchungsausschuss und wenn du sabotierst, dann hetze ich dir das Kriegsgericht auf den Hals, also aktiv auch noch, nicht von wegen, dann könntest du vors Kriegsgericht kommen, nein, dann sorge ich dafür, dass du vors Kriegsgericht kommst.
Ja, und das ja gleich mit Verurteilung.
Ja, und also... Aber das ist natürlich...
Er tut sie so richtig instrumentalisieren.
Es ist die Sternflotte, ne? Du wusstest, wo du unterschreibst. Das ist es halt auch wieder, ne? Wir verklären die sich darauf halt, denke ich, doch sehr gerne. Aber hier sehen wir tatsächlich, so läuft's, ne?
Ja, was aber überhaupt nicht so läuft, finde ich, ist, wenn sie dann zu ihm sagt, hast du die Münzen dabei? Mhm. Ja, leg mal auf den Tisch. Und dann legt er diese Münzen auf den Tisch, weil die ja offensichtlich über den Preis für bestimmte Dienste verhandeln. Da habe ich mich gefragt, ob man dann wirklich Geld auf den Tisch hin und her schiebt. Also ich gebe dir das für das. Und das? Nein, also das war irgendwie so lächerlich mit diesen Geldstücken da auf dem Tisch und dem Hin- und Herschieben. Ja, das soll visualisieren, die haben um den Preis falsch. Und die hängt ihm am Ohr und die fangen sofort an hier total intim. Das hat mich auch, da bin ich ganz bei Micha, da habe ich einen Fremdschämen-Moment gehabt. Ja? Als sie ihm dann so am Ohr und ach, nee.
Das ist wie wenn ein kleines Kind seine Eltern knutschen sieht und dann sagt, wie ekelhaft. Und genau so hat sich das angefühlt.
So habe ich mich auch ein bisschen gefühlt. Und dann endet diese Szene auch noch mit dem, nee, das ist es mir nicht wert.
So viel bezahle ich dafür nicht.
So viel bezahle ich nicht. Da fehlt es nur noch, dass er sich plötzlich einen Hut aufsetzt, den auf einmal so und rausgeht. Ne? Und er, na gut, er sagt ja vorher noch zu ihr hier, du nimmst am besten noch, jetzt, das wäre für mich besser, du nimmst am besten noch Worf mit, du sagst es deine Schwester. Nein. Das wäre geil. Worf wäre super.
Worf im Hintergrund hätte dann müssen der Langhaarige so sein Geld rausnehmen und zählen. Und schauen, nur aufs
Fleisch. Er hat gesagt, hier, machen wir halbe. Ne? Aber, ich weiß ja nicht. So, Jungs, dann noch ganz kurz, damit die Sache hier richtig läuft und auch realistisch bleibt. So, roh. Nein, ich sehe 4 Münzen hier. 4.
Oje, oje, oje.
Nein, aber also er sagt ja, weil er ja schon sehr an ihr zweifelt mittlerweile, aber nicht so sehr, dass er es abbricht, aber er will sich quasi noch so ein bisschen, ne, er macht im Prinzip dasselbe, was der Marquis vorher macht. Wir setzen dir noch einen mit ins Schiff. Ne? Nämlich, und du sagst einfach, Riker ist dein Bruder. Der ist jetzt okay. Der muss nicht nochmal was bei uns klauen. Der kommt so durch. Ne?
Genau.
Ja gut, sie ist ja vertrauenswürdig.
Ja, genau. Sie birgt für ihn. Und ich finde es krass, wie sie dann auch nochmal sagt, ne, dass sie ihn nicht enttäuschen will. Ne? Also hier wirklich, genau. die ist so, Die ist so kaputt, die ist so zerrissen. Und damit haben sie übrigens auch Michelle Forbes überhaupt erst bekommen, ne? Weil sie hatte vorher sagen lassen über ihren Manager, dass die Produktion sie nicht mehr anrufen muss von TNG, ne? Und dann hatte man, wie war denn das, hier Jerry Taylor, also Piller hatte halt gesucht, was kann man noch machen, diese letzten Folgen, die müssen was ganz Besonderes sein. Und eigentlich hatte man dieses Skript auch schon verworfen. Und Jerry Taylor hat dann aber trotzdem mal einfach angerufen und gefragt. Und der Manager meinte, naja, okay, sie sagte eigentlich, jetzt TNG muss nicht mehr sein, aber ruf sie einfach mal an, wenn sie sagt, dass es okay geht, dann arrangiere ich alles, ne? Und dann hat er sich überlegt, wie er sie am besten kriegt. Und so ist es dann auch genau passiert. Also er hat gesagt, ey, wir wollen die Zerrissenheit zeigen, deinen Loyalitätskonflikt rausarbeiten. Und damit hat er sie halt dann tatsächlich auch für die Rolle wieder kriegen können. Und das ist einfach großartig, finde ich, ne? Und das ist total nachvollziehbar auch angelegt einfach.
Ja. Ja. Naja.
Ich merke gerade, ich habe mir sogar Laura hier auch aufgeschrieben, Riker sieht aus wie ein Pirat.
Pass auf. Aber bevor wir dabei sind, die Enterprise ist auf der Lauer, ne, ist im Nebel und wir sehen, dass dann halt dieser Konvoi da platziert ist und dann, dass die Schiffe dann auf der, die müssen diese Linie, diese zickzack laufende Linie überqueren und dann kommen wir alle aus dem Nebel und verhaften sie. Da musste ich so ein bisschen an das Ende von Ritter der Kokosnuss denken. Und dann kommen wir und verhaften alle Beteiligten einfach. Währenddessen haben sie ja Riker mit Nase und Piratenoutfit ihr in Shuttle gesetzt und während die sich in Position bringen.
Vor allem haben sie seine Haare durchwuschelt. Habt ihr das gesehen?
Total, der ist total durchwuschelt. Ja, er sieht aus wie gerade aufgestanden.
Es sieht gut aus.
Ist er gerade aufgestanden.
Und das war dieser Whisky-Look.
Ja, das ist so ein bisschen, es wirkt auch kürzer als zu Beginn der Folge.
Wie, sonst ist es halt wirklich so.
Ja, auf jeden Fall.
Also kannst du richtig sehen, wie der Kamm und die, keine Ahnung was, Spray und alles, jedes einzelne Haar ist genau getrimmt und liegt akkurat, ja. Und jetzt haben sie ihn so ein bisschen Gel reingezupft und ein bisschen durchgewuschelt.
Ja. Auf jeden Fall zieht Rolare in den Phaser und hat sich jetzt entschieden, die anderen zu warnen. Und sie macht dann halt so ein hier Technobubble, so ein Neutrino-Ausstoß, dass quasi die Flotte der Föderation oder die Enterprise halt sichtbar macht und warnt die anderen Schiffe, die dann daraufhin den Angriff abbrechen und abhauen. Und das merkt halt auch die Enterprise, dass die halt jetzt alle wegfliegen und sie lässt sich halt quasi rüber beamen auf den anderen Maquis-Raider und ihr Maquis-Raider mit Riker an Bord nimmt Kurs auf die Enterprise. Da wird ja noch gedacht, sie ist mit an Bord und es gibt den Befehl, den schwerfallenden Befehl von Picard, wenn sie an Bord ist, soll sie sofort verhaftet werden. Und sie muss den Strampelanzug antragen, den letztens der Romulaner anhatte.
Wahrscheinlich sofort. Na, und an dieser Stelle will ich noch sagen, ich habe vorhin schon gesagt, sie haben das Drehbuch 3 Tage vorher geändert. Es hätte nämlich so sein sollen, dass sie Riker ihren Ohrring mitgibt. Na, also in dem Moment sagt, okay, jetzt bin ich tatsächlich, ich gehöre jetzt zu Maquis, ich lege meinen Ohrring ab. Genauso wie Marcias vorher ja meinte, dass man eben diese alte Tradition, den Glauben und das alte Leben als Bajorana ablegen muss, um Maquis zu sein. Und das würde sie jetzt hier tun, würde den Ohrring Riker mitgeben und ihn bitten, Picard den Ohrring zu geben. Und das ist ja auch nochmal sehr symbolisch, weil als sie damals auf die Enterprise kam, war das ja großer Anstoß, dass sie diesen Schmuck trägt. Ne? Das passte ja nicht zu den, zu der Regelung, wie eine ordentliche Uniform aussehen soll. Ne? Und sie musste eine Sonderregelung bekommen, was ich ja auch sehr arschig finde. Ne? Also ich meine, was weiß denn die Föderation, was weiß denn die Sternflotte von den Kulturen und dem Background der Leute, die für sie arbeitet? Das finde ich schon ganz schön arm.
Wenn die nicht, wer sonst? Eigentlich müssen die es genau wissen. B, wer ist denn der Typ, der Worf die Schärpe gelegt hat? Kann der Typ, der Worf nicht gesagt hat, sieht doch Schmuck aus? Kann der nicht sagen, Mensch, sie kann auch das
Ohrring besonders tragen.
Ich glaube, der Ohrring birgt aber Verletzungsrisiko. Ich glaube, das ist eher so eine versicherungstechnische Sache.
Ja, wahrscheinlich ist es die Schärpe, ich habe gehört, die hat so wegen Brand.
Ja, genau. Schwer entflammbar.
Die sah ja auch anders aus. Ja, die war ja am Anfang, die aus TOS noch, ne? Die Schärpe
zerfallen ist.
Und Genau, ist dann später die metallische geworden. Ich muss sagen, als du eben die Story erzählt hast mit dem Ohrring, habe ich in meinem inneren Kopf, ich habe dir natürlich gelauscht, andächtig, aber ich hatte im Kopf nur die Bilder, wie dann Riker sich diesen Ohrring anzieht.
Er hatte ja schon
den
einen.
Als Geschenk annimmt oder ihn Picard gibt und Picard dann den Rest der Serie, die als Zeichen seiner Zuneigung diesen Ohrring für
sich trägt. Als Zeichen der Zuneigung wahrscheinlich eher in der Hand zerdrückt zu einem kleinen Barren.
Ja, also. Das, genau.
Aber wir dürfen ja nicht vergessen, ich fand auch diese Verabschiedungsszene zwischen den beiden sehr toll, dass sie sich mit ihren Vornamen ansprechen. Und Riker versteht es, warum sie
Riker ist richtig persönlich.
Riker hat mehr Verständnis dafür als
Er ist schon geschockt, aber er wünscht ihr trotzdem alles Gute, weil er eben verstehen kann. Ne? Ja. Und weil er sagt, es fiel ihr total schwer und das Schlimmste, was es war, sie zu enttäuschen. Ne? Und das ist ja genau der Punkt, wo es die ganze Zeit drum ging. Aber und jetzt nochmal, ne? Also Riker war die erste Person, die sie an Bord so richtig angezickt hatte, damals in der 5. Staffel. Ne? Ja. Wegen des Ohrrings, wegen der Befehlsverweigerung, wo wir bis heute nicht geklärt haben, was denn da eigentlich genau war. Wir können gerne nochmal in ihren Lebenslauf ein bisschen reingucken nachher. Und also ich finde das eine hochspannende Figur. Ja. Und ich habe geguckt, wir haben sie nur in 8 Folgen gesehen. Und dafür ist die so reich und so ausgearbeitet und einfach so ein toller, das erzähle ich nachher. Also, ich bin total begeistert einfach von der Figur auch, ne? Obwohl ich sie früher nicht so leiden mochte. Aber das finde ich jetzt hier wirklich sehr, sehr schön. Und die beiden hatten ja auch mal was miteinander, ne? Die waren sich so gar nicht grün, ne? Und Riker konnte sie überhaupt nicht respektieren, aufgrund von ihrer Vita, aber in der Mission ohne Gedächtnis, wo sie nicht wussten voneinander, wer sie sind, da ist dann die körperliche Anziehung durchgebrochen und da haben sie was miteinander angefangen. Und Troy meinte ja dann am Ende auch, dann hat das wohl geschwelt, ne?
Ja, es ist tatsächlich, ich finde, da ist das Riker durchaus der versöhnlichere Typ. Und ich glaube auch, dass der eher so im Herzen eher so diese Marquis-Ziele verstehen könnte.
Ja, generell.
Also mehr nicht teilt, aber ich glaube eher so ein bisschen mehr Verständnis dafür hat als
Picard. Kopie hat ja auch sehr viel Verständnis für den Marquis, ne?
Also, ja, stimmt. Ist auch wahr, aber ich glaube auch, dass er sich stimmt. Ich glaube auch, wie gesagt, als sie sich so verabschieden und sie da so wegbeamt und er dann noch so rausguckt, das ist übrigens etwas, was mich in der Folge total gestört hat. Immer wenn wir Shuttle-Flüge gesehen haben, haben sich draußen die Sterne nicht bewegt. Das hat mich tatsächlich sowohl in der Szene wie auch in der Szene, wo sie auf die Enterprise quasi diesen Raub machen, du siehst halt im Gegensatz zu, wie es bei Deep Space Nine von Anfang an war, du siehst nicht bewegende Sterne, sondern dass die eigentlich nur stehen.
Ja, das hat man aber öfters in dem ganzen Franchise.
Das hat mich gestört. Da hat es mich gestört, bei Deep Space Nine war das eigentlich nicht so oft. Also da waren die schon in Bewegung. Aber wie gesagt, dieses Riker, also auch, ich muss aber auch sagen, der Moment, wo er dann so rausguckt, weißt du? Wo er so aus dem, nachdem sie weggebeamt ist, wo er dann so nach vorne guckt, da habe ich gerade so einen Screenshot von, das ist schon heroisch. Das ist wirklich, da nehme ich ihm die Glöckchen an den Schuhen gar nicht mehr übel. Weißt du? Die sehe ich förmlich. Ja. Und dann kommt ja dieser letzte Shot im Bereitschaftsraum, ne, mit wo, was ihr ja schon gesagt habt, wo er sagt, hier, sie ist weg und ich bin wieder allein, jetzt ist sie weg, ich schneck mich. Ne? Nein, aber wo sie sagt, wo er sagt, und das, was ihr am schwersten gefallen ist bei der Sache war, sie zu enttäuschen. Yeah. Und sie ist jetzt mit Edison zusammen.
Nein, und Picard sagt gar nichts, ne? Er sagt nichts, er schaut nur versteinert rein.
Und das ist geil. Es ist sowieso geil, dass die Kamera hinter ihm ist und du mehr. Riker erwartet ja Reaktionen und er bekommt sie nicht. Er legt ja dann auch seinen Bericht hin, erreicht ihn erst und er wird nicht entgegengenommen und legt ihn dann hin. Also Picard reagiert gar nicht mehr.
Ja, was ist denn da los? Also der Mann, der hat einfach so feste Prinzipien und ist so festgefahren in seiner Schablone, was richtig und was falsch ist, dass er kein Verständnis für was anderes hat. Und da, ehrlich gesagt, muss ich sagen, wenn ich mich da jetzt so reindenke, finde ich den Sprung in die Serie Star Trek Picard gar nicht mehr so fremd. Wisst ihr, was ich meine?
Ja. Also ja, er hat mich
ich mal, jetzt beim... Ja? Also ich habe mal aufgeschrieben, Selbstzweifel? Ich glaube, es grübelt dann in ihm drin. ob das nee. Alles jetzt richtig war, dass er sie genommen hat oder...
Das glaube ich nicht.
Also so
ich
so
glaube, es ist Enttäuschung. Ja. Es ist pure Enttäuschung, weil er hat sie protegiert und sie hat ihn verraten.
Extremst
ja, das stimmt alles glaube, mit, ist, aber ja. ich glaube trotzdem, dass er auch Zweifel dran hat, ob das jetzt alles so richtig war, dass er sie dahin geschickt hat. Oder inwieweit er vielleicht so jetzt sich die Schuld dran gibt, dass sie jetzt zu Marquis übergelaufen ist.
Glaube ich auch nicht. Bei ihm. Naja.
Also weißt du, an was es mich erinnert hat? An Cisco und Edison. Diese absolute Enttäuschung von der anderen Person, die man nicht verzeiht, die dir wohl nicht bereit ist, so dafür zu verzeihen. Gut, das hat sich dann noch weiterentwickelt, weil die beiden ja noch Folgen zusammen hatten, aber irgendwie so ein bisschen und er ist Picard, so wie er auch im letzten Freeze wirkt, ne? Also das ist schon ein Punkt, da hat Tanja nicht ganz, also da stimme ich ihr schon ein bisschen zu, ne? Da ist er einfach so, wo man sagt, eigentlich, ja, man hat ja in dieser ganzen Folge totales Verständnis für ihre Situation.
Mhm. Ne?
Aber er verhält sich tatsächlich, weiß ich nicht, verhält er sich anders oder wirkt es nur anders, weil wir diesmal nicht die ganze Zeit an ihm gehangen haben?
Ja, ich glaube, das ist es, die Perspektive macht es.
Das kann sein.
Tja, da sind wir durch mit die Rückkehr von Rolaren. Kommen wir im Prinzip, ja, Micha.
Ich bleib dabei, also es ist wirklich meine Lieblingsfolge. Ich finde die auch so kurzweilig, also auch wie ich sie jetzt die Tage nochmal geschaut habe. Die ging so schnell vorbei und ich fand's grandios, wie gesagt, Michelle Forbes hat es super gespielt, gerade den Schluss alles. Die Folge hat mich einfach abgeholt. Von vorn bis hinten. Und da verzeihe ich auch manches. Was, wie gesagt, gerade wie Data oder Worf dann hier in Mos Eisley reinmarschiert sind. Ja. Oder die drei Kutten Cardassianer, die dann wild um sich geschossen haben. Ja, klar war das ein bisschen cheesy als, aber die Folge an sich, diese Kernaussage und dass sie dann doch nachher ein Zuhause gefunden hat, hat mich einfach unheimlich abgeholt.
Erfahren wir eigentlich im Kanon je was aus
dem Im Kanon Welt? Nicht, also auch aber es gibt...
Den Kanon nicht, aber
genau, in Bücher, Comics und Star Trek Online. Und da gibt es dann zwei verschiedene Varianten. Also Bücher und Comics erzählen die Zeit nach der Vernichtung des Maquis durch Dominion und Cardassianer, dass sie ehrenhalber Lieutenant bei der Bajoranischen Miliz wird und auf Bajor administrativ arbeitet, was ihr nicht liegt. Und also in so einer Spezialstreitkraft. Und dann wird sie nach DS9 versetzt. Und wird dann Sicherheitschefin, nachdem Odo ja gegangen war. Also, ja. Und freundet sich mit Kira an. Die ist exkommuniziert und die weniger gläubige Rolaren kann da mit Kira gut umgehen. Und später, das ist das, was mich sehr schockte, später hat sie dann eine Beziehung mit Quark.
Ja, ganz schlimm. Das habe ich auch noch gelesen. Ganz da dachte schlimm. Ich auch, was? Weil genau. Das passt gar nicht, finde ich.
Ja, ja. Und was mal angedacht war, was aber nie umgesetzt wurde, dass Tom Paris und sie im gleichen Jahrgang auf der Akademie gewesen wären. Und dann geht es weiter im Apokryphen, dass Picard sich dann wiederum für sie eingesetzt hat, dass sie überhaupt versetzt werden konnte auf Deep Space Nine. Ne? Dass er ihr ihre alte Uniform schickt, um sie zu erinnern. Und dann dort auch arbeiten kann, beziehungsweise später dann die Kommandantin der Station wird und dann auch auf der Nachfolgerstation. Und in Star Trek Online ergibt sich das ein bisschen anders. Da stellt sie sich nach dem Ende des Maquis gegenüber der Föderation, gegenüber der Sternflotte und ist 2 Jahre auf einer Strafkolonie auf der Erde und wird dann über Umwege doch noch Sicherheitschefin auf Deep Space Nine. Und hätte man sie in Deep Space Nine reinschreiben können, anstelle von Kira, war halt angedacht, dass sie Quarks Gegnerin würde. Ne? Also quasi die Odo-Rolle da einnimmt. Und deswegen ist es natürlich besonders hart, dass sie mit Quark zusammenkommt in den Romanen. Das finde ich ja absolut irre.
Ja.
Nee, passt gar nicht.
Das stimmt allerdings. Nee. Ja, es ist tatsächlich Wahnsinn. Wahnsinn. Echt? Also es ist so ein bisschen, also ich muss sagen, ich finde die Folge auch gut. Ich finde die sogar auch sehr, sehr gut. Also ich habe, das ist jetzt nicht meine Lieblingsfolge, aber ich würde, wenn ich bei TNG sagen würde, Top 20 wäre die auf jeden Fall dabei. Ja, also da auf jeden Fall. Die ist wirklich sehr, sehr gut und es ist krass. Ich glaube, es hat keine andere Nebenfigur bei Deep Space, bei TNG gegeben, die so einen Story-Arc gekriegt hat und so eine Entwicklung durchgemacht hat wie diese Figur. Und 8 Folgen, was du gesagt hast, ich hätte sogar mit weniger gerechnet. Ich hätte echt gedacht, das sind 5 oder 6 Folgen maximal
gewesen. Ich dachte, das waren mehr.
Nee, man sieht immer mal, wie das einen täuscht, ne? Aber es ist wirklich, sie ist toll gespielt, sie hat auch echt ein paar schöne Action-Szenen, sie hat eine Komponente, die wirklich mal was Neues ist, gerade für TNG, der Bezug und man merkte schon, wie sich die Serie in den Jahren verändert hat, aber der Bezug auf Ereignisse, die wir davor gesehen haben, mit der entmilitarisierten Zone, ne, mit den überhaupt der Maquis, ne, die Ereignisse, die vorher schon passiert sind, auf die Bezug genommen wurde, das ist ja heute gang und gäbe aber damals war das ja schon fast revolutionär. Ja. Ne, und das ist wirklich, wirklich großartig. Und tatsächlich muss ich jetzt auch so drüber nachdenken, über was du so über Picard gesagt hast, Tanja. Tatsächlich hat er auch ein paar Dinge, wenn man nicht die ganze Zeit an ihm klebt und ihn im Mittelpunkt der Handlung sieht, dann ist er schon sehr gnadenlos, was Leuten gegenüber, die nicht eher sind, also die nicht in seinem Dunstkreis sind. Ne? Also die in Ereignisse verstrickt sind, auf die er keinen direkten Einfluss hat. So wie ich immer sage, wenn die Leute beim Pike von der Brücke sind, machen die auch, was sie wollen. Ne? Und das ist schon, man hat wirklich Verständnis für sie. Ne? Und das ist wirklich gut.
Ja. Das ist echt gut. Also wirklich, das auch so auf jeden Fall unter den Top 20, vielleicht auch noch enger gestrickt, die Top wie viel auch immer, ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich finde sie allerdings tatsächlich halt für mich schon auch emotional packend und das ist nichts, was ich jeden Tag gucken kann. Ne? Da muss ich dann auch Muße dafür haben und mich drauf einlassen wollen. Wie gesagt, ich hätte gedacht, Ro würde öfter vorkommen und sie ist wirklich ein starker Charakter. Ne? Und man hatte sie ursprünglich ja auch tatsächlich, also Michael Piller hatte sie so konzipiert, dass sie da ein bisschen was Kontroverses mal reinbringt, ne? Diese Roddenberry Fantasie, dass es keinen Konflikt von innen geben darf, der ist halt auch irgendwann ein bisschen langweilig oder zu weich und zu nett alles, ne? Und dann sollte jetzt mal jemand reinkommen, die das Ganze ein bisschen durchrüttelt und das hat sie auf jeden Fall gemacht und wie du gesagt hast, eine Wahnsinnsentwicklung. Wir haben viel von ihr gesehen, viel mit ihr gelernt und ja, sie hat echt einen reichen Lebenslauf, sag ich mal so. Ne? Wir haben viel von ihr erfahren. Sie ist entwickelt worden, finde ich total wunderbar einfach, wie auch. Und ich hätte sie auch gerne gerade in Deep Space Nine nochmal gesehen, auf jeden Fall.
Das ist eigentlich fast nicht
schade. Ja, das ist echt schade.
Weil da hätte sie perfekt reingepasst, alleine so für den, wo, und wenn es nur die Zeit dann gewesen wäre, wo der Maquis dann wirklich vernichtet wurde, so, ich sag mal so, wenn sie mit Eddington irgendwie aufgetaucht wäre und so, aber wie gesagt, das hätte wahrscheinlich ein bisschen Spotlight von Eddington genommen, der hat ja auch echt schöne, der wurde ja auch erst so richtig interessant, als er zum Maquis gegangen ist halt, ne? Ja, tatsächlich, das wäre eine super Gelegenheit gewesen, die nochmal bei Deep Space Nine auftauchen zu lassen.
Und man hatte sie ursprünglich nicht so konzipiert, dass sie immer wieder kommt, sondern ursprünglich ist man halt auf sie zugegangen, weil sie hatte ja schon mal eine Folge, einen Charakter gespielt, die, wie hieß sie, Dara, die Tochter des Doktor, ich habe es irgendwo geschrieben, aber ich weiß nicht wo, die Folge Die Auflösung, könnt ihr euch erinnern? Wo Laxana Troi mit dem Wissenschaftler an Bord kommt und der hat jetzt eben, der ist jetzt an der Zeit, es ist seine Auflösung steht vor der Tür und Laxana sieht das gar nicht ein, dass er sozusagen Selbstmord begeht, nur weil es in seiner Kultur so Brauch ist, in dem Alter. Und dann denkt er auch drüber nach und will dann doch drauf verzichten, noch ein bisschen weiterarbeiten, an seiner Forschung weitermachen und dann kommt eben seine Tochter an Bord Und ist komplett entsetzt, wie ihre Kultur jetzt plötzlich
mit der Wahnsinnsfrisur.
Genau, mit der Wahnsinnsfrisur. Das ist quasi wie so ein, wie so ein Amboss.
Amboss.
Der quasi auf dem Kopf aufgetürmt ist aus lauter Haaren. Und das ist eben auch Michelle Forbes. Und sie hat da so überzeugt in der Rolle, dass man sie unbedingt wiederhaben wollte. Und dann hat man ja die Bajoraner konzipiert. Die gab es ja tatsächlich vorher nicht. Also das ist halt auch was Spannendes, ne? Hier immer in diesen Folgen, wo wir sie sehen, entwickelt sich eben auch der Kanon weiter. Ne? Es wird eine Background-Story gespannt. Also es wird Bajor erfunden, aufgebaut, die Cardassianer als solche auch. Das finde ich einfach, ja, großartig. Und was wollte ich eben sagen? Oh Gott, ich weiß nicht mehr. Ach so.
Es waren Highlight-Folgen.
Ja, genau, es waren tatsächlich also Highlight-Folgen, genau. Und weil das eben auch denen aufgefallen ist, dass das so gut funktioniert, dass sie als Rolle und die Schauspielerin eben mit dem Maincast so gut funktioniert, haben sie es immer weiter ausgebaut. Und so kam es dann zu diesen 8 Folgen.
Also ja. Gut. Das ist auch wirklich, wirklich gut. Da war David Ogden Stiers, er hat ihren Vater gespielt in der Auflösung. Somit haben wir wieder die Verbindung zu MASH. Da war Charles Emerson Winchester.
Wie großartig.
Boston, Massachusetts. Nein, Mann. Boston in Illinois. Nein. Aber, nein, wirklich toll. Wirklich, wirklich.
Genau.
Ja, Micha, du hast schon nicht ganz unrecht. Das ist schon eine sehr bewegende und bedeutende
TNG-Folge. Auf jeden Fall, ja. Und nochmal eine Frage, also diese Kneipe, die war ja auf dem Planet Ronara, aber wo diese Siedlung war, das wissen wir nicht. Ne? War das ein anderer Planet oder war das der gleiche? Das war nicht so klar.
Ich glaube, es war der gleiche.
Okay.
Aber ich glaube, das wurde auch nicht explizit erwähnt.
Nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwo draus hervorgegangen wäre oder nicht.
Ja, ich vermute aber, das war der gleiche, weil das war ja irgendwie zu, oder, naja gut, das andere, das war halt der Treffkompromiss am Ende auch, ne? Weil da hat man sich auf halber Strecke irgendwo getroffen.
Naja, ich weiß es nicht. Naja, ich habe auf jeden Fall, wie gesagt, im Vorfeld mal ins Kartenmaterial geguckt, damit wir uns keine Fragen stellen müssen und ich kann euch da noch ein paar Bilder schicken. Also Planet Ronara konnte ich verorten und der ist so im Süden der entmilitarisierten Zone. Das ist ja so ein Bogen wiederum, der sich wieder so ein Grüngürtel, der sich um das Cardassianische Imperium ringt. Und Dorvan 5, der Dorvan-Sektor aus der Ende der Reise, ne, ein paar Folgen vorher, die Folge da mit Wesley und den amerikanischen Ureinwohnern, die war weit östlicher, also ein bisschen Ost-Nordost davon, aber halt auch entsprechend in der Ecke. Also ich habe ein Foto gemacht, kann ich auch nochmal schicken. Ich finde es spannend, dass man sowas weiß.
Ja, das absolut, ist mega. Absolut. Aber ich hab auch noch eine Frage an euch. Also, wenn die Phaser der Raiders, des Maquis auf derselben Frequenz wie die Schilde sind, würden, wenn sie dann nicht auch die Schilde der Enterprise, die Frequenz der Schilde der Enterprise, nein, okay, ich lasse es. Also super. Ja, aber wenn sie das Shuttle durch die Schilde gekriegt haben, hätten sie doch auch einen Sprengsatz durch die Schilde gekriegt, oder? Oh Gott. Nein, machen wir es nicht zu kompliziert. Nee, okay. Ich denke mal, ich glaube, wir haben soweit alles, ne, was die Folge angeht, oder?
Hat noch jemand? Naja, ich habe so lauter Kleinigkeiten aufgeschrieben, das will ich nicht alles sagen, aber ich fand es halt sehr schön, wie sie halt geschafft haben, ganz viele Sachen, die wir schon kennen, Sachen aus dem Kanon, hier super passend einzubringen. Ne? Also Dinge, die wir schon gehört haben, wie die Packlets zum Beispiel, ne? Das oder die Iridiana, biomimetrisches Gel und so, diese ganzen Sachen, die transportiert werden oder die halt potenziell zu einer Waffe gebaut werden könnten und so weiter, da benutzen sie halt gut Möglichkeiten, um Sachen nochmal fallen zu lassen, die wir schon kennen, um den Kanon nochmal so aufzugreifen. Oder eben zum Beispiel hier Gul Evek oder Nesheyev wieder auftreten zu lassen. Das sind so diese kleinen Sachen, wo sich der Fan einfach dranhangeln kann und ach, da geht einem doch das Herz auf, oder? Ich finde es wunderbar.
Und die Folge konnte ja auch auf gewaltig viel zurückgreifen, gerade dadurch, dass sie ja so spät dran war.
Ja, oh ja, auf den letzten Drücker sozusagen. Die sollte übrigens The Good Fight heißen, aber dann ist ihnen aufgefallen, dass sie halt unbedingt den Abschluss-Zweiteiler All Good Things nennen wollen und dann halt nicht zweimal Good irgendwie unterbringen und deswegen haben sie sich dann für den Präventivschlag entschieden, ja.
All good fight. All good things, ja, ja. Ah, es wäre super. Nein, super.
Ja, spannend. Ja,
dann bedanke ich mich bei euch. Es hat wirklich wieder einmal viel, viel Spaß gemacht mit euch.
Wieder viel gelernt.
Ja, definitiv. Ich vor allen Dingen habe viel gelernt. Es hat wirklich Spaß gemacht und ja, Micha, du hast ja da schon eine sehr gute Folge
aufgenommen. Lieblingsepisode ist ja sowieso immer ganz schwer zu sagen, weil im Laufe der Zeit variiert das vielleicht auch mal ein bisschen, aber doch, also ich komme immer wieder auf die und was wir das letzte Mal besprochen haben, Gesicht des Feindes, das sind mit Abstand meine liebsten Episoden dabei.
Hast du dir wirklich gut ausgesucht, ja.
Ja, tatsächlich, definitiv. Ist wirklich vor allen Dingen was anderes, weißt du? Also
ich hätte gesagt, Gregor war ja komplett verwundert, als ich geschrieben habe, die beiden Folgen.
Ich habe gedacht, es war am Sonntag früh, ich dachte, du hast noch einen drin vom
Vorabend. Ja, so richtig so, was? Weißt du, das, was ist das?
Also, und ich habe die ja noch verwechselt. Ich hatte ja tatsächlich die Rückkehr von Rularen mit ihrer, also inhaltlich mit ihrem ersten Auftritt, der ja auch gut war, also davon mal ganz ab. Auch ihr erster Auftritt war ja wirklich großartig. Also da habt ihr schon recht, dass dieser Charakter sich wahnsinnig gut entwickelt hat und eigentlich jede Folge, in der er aufgetaucht ist, ein Highlight gewesen ist. Ne? Also auch Sachen, die vielleicht den Kanon jetzt nicht so weitergebracht haben wie Mission ohne Gedächtnis oder die Katastrophe auf der Enterprise, glaube ich, heißt doch die andere Folge, wo sie dann auf der Brücke, aber zumindest sind das wirklich Highlight-Folgen, ne? Also jede dieser Folgen, ne? Und das muss man auch erstmal hinkriegen halt, ne? Tatsächlich, ich habe auch immer, das hat mir auch ein bisschen wieder die Augen geöffnet, dass auch TNG auch fantastische Nebencharaktere hatte. Nicht so, ich sehe da immer Deep Space Nine und komme dann so von Garak über Gul Dukat zu General Martok und wie sie alle heißen, ne? Wie sie alle heißen, ne? Und dann denke ich mal, oh, die Serie hat so viele tolle Nebenfiguren, aber auch sowas wie Rularen oder hier auch Barclay. Ne? Also auch TNG hat tolle Nebenfiguren gehabt. Nicht vielleicht so viele, aber durchaus auch sehr gut.
Und bei Rularen finde ich auch spannend, dass sie im Spiel mit den anderen wahnsinnig viel hatte, also dass sie Beziehungen zu allen möglichen Leuten aufbauen konnte, ne? Also jetzt hier zum Beispiel in So nah und doch so fern mit Geordi, der erst Vorbehalte gegen sie hat und wie die beiden sich dann anfreunden oder hier diesen Handlungsstrang mit Riker, der sich über alle Folgen zieht oder Geinern, die sie sofort ins Herz schließt, obwohl Ro sich mit Händ und Füß dagegen wehrt, mit ihr befreundet zu sein, ne? Das ist super, ich finde das super.
Ja, Da fallen mir noch zwei Punkte ein, die ich noch kurz erwähnen möchte. Nummer eins, ich finde es irgendwie schön, dass das Riker gerade auch mal eine Figur ist, die einfach mal irgendwie auch Sex haben kann, ohne dass daraus Beziehungen werden. Ne? Also es gibt doch auch diese Folge, wo die diese Leute da aufnehmen, die da von den Planeten evakuieren, wo die dann
Planet
die Hühner und so im Frachtraum haben.
Ja, Planet der Klone.
Wo Riker dann ja auch, weißt du, irgendwie so einfach, weil man Bock aufeinander hat, weißt du, und ohne dass da jetzt so ein Riesendrama draus entsteht, da ist Riker in ganzen Traditionen von Kirk.
Das wollte ich im Moment sagen, wie Kirk.
Ja, aber bei Kirk sehe ich irgendwie, weißt du, das ist was anderes, bei Kirk sehe ich Millionen von Frauen, die immer noch auf seinen Anruf warten.
Ja, wie viele uneheliche Kinder hat denn der Mann?
Ja, während ich bei Riker das Gefühl habe, dass er so einer ist, der sagt, ey, ist das für dich cool, ist für mich cool, wir haben einfach mal Bock aufeinander.
Ja,
und
respektvoll.
Dann ist das, dann gehen wir, so, dass man sagt, hey, ist das für dich okay, ist für mich okay, und dann, hey, lass uns ernsthaft Freunde bleiben, weißt du, also, es hört sich jetzt blöd an, aber ich meine, nicht so einer, sondern man sagt, da ist von Anfang an die Front geklärt, dass man einfach nur mal ein bisschen Bock aufeinander hat und ein bisschen Spaß hat und dann ist es auch gut.
Ja, Kirk neigte zum Lügen, sag ich mal.
Ich glaube, Kirk ist so einer, der sagt, hey, die Gruß... Ja, er sagt, Scotty, beam mich hoch und so beim Hochbeamen sagt er zu ihr noch übrigens, halt Ausschau nach mir und halt die Großfrequenzen immer offen. Weißt du, so stelle ich mir das vor.
Ja, wobei Riker hat das, denke ich, schon bereut nach der Mission ohne Gedächtnis, ne? Also das war nicht so easy für ihn.
Ja, mag sein, aber irgendwie, ich finde es da irgendwie bei ihm, es hat so eine gewisse Leichtigkeit und es wirkt auch nicht so als
Verarschung. Nein, das nicht. Halt,
ne? Das nicht. Sondern das habe ich bei ihm nicht so das Gefühl, dass er einfach nur von einer zu anderen und er hat ja dann auch immer, ist auch immer blöd, wenn die Ex-Freundin noch direkt so zwei Plätze neben dir sitzt.
Ja.
Ne? Also irgendwie
so und noch deine Gedanken lesen kann, mehr oder weniger. Und
dann noch deine Gedanken lesen kann. Das ist ja eigentlich
Worst-Case-Szenario.
Das ist ja als Mann auch so ein bisschen, weiß ich nicht, also das ist ja ein bisschen, du musst mir glauben, tust du nicht, ne?
Ich wiederhole. Jetzt mal eine
Frage für vielleicht zu.
Ja.
Nee, sorry, mach.
Nee, ich wiederhole immer wieder an dieser Stelle, Riker hat Troy verlassen, nicht umgekehrt. Ja?
Ja.
Lassen wir das nachklingen. Ja, ja bitte, Micha, was wolltest du sagen?
Ich wollte jetzt noch sagen, aber vielleicht noch zum Abschluss für zukünftige Episoden von uns hier vielleicht, was waren denn eure Lieblingsepisoden, wenn man ganz spontan fragen wird jetzt?
Lieblingsepisode.
Ja, es ist super schwer, sich da festzulegen. Ne?
Ich weiß, es ist klischeehaft, weil das auch ganz viele Leute sagen, aber mich hat damals The Inner Light, also das zweite Leben, komplett umgehauen. Die ist so, so toll.
Die war auch ja. Mega, ja.
Oder was ich auch spannend finde, Sachen, die nicht so bei den Leuten auf dem Schirm sind, zum Beispiel der Feuersturm. Auch eine Picard-Folge, wo er mal eine Beziehung versucht einzugehen, auch ganz spannend.
Ja, die konnten mich jetzt nicht so mitreißen.
Für mich ganz klar Sub Rosa.
Okay.
Wenn Beverly Crusher einen schottischen Geist schnackelt, dann
den. Also ich hab damit ja tatsächlich auch gar nicht so große Probleme. Ich finde die schon spannend, die Folge. Da gibt es einige Aspekte, die sind ja, also generell in der Folge, ne? Also vom Wetterkontrollsystem bis hin zu eben diesem Hauptplot. Aber Männer haben meiner Erfahrung nach mit der Folge ein großes Problem. Ja.
Total. Total, das ist auch eine der Folgen, die wir unbedingt mal für hier Don't Make It So bei einem anderen Podcast nochmal machen müssen, weil da warte ich immer noch drauf, dass ich mit den richtigen Leuten und Bier und dass wir uns das irgendwo mal vor Ort irgendwie mal aufnehmen können und parallel dazu gucken können, weil das ist für uns irgendwie so der Inbegriff einer schlechten Folge, diese Folge. Also wirklich, Sub Rosa ist für mich wirklich so, Don't Make It So, weißt du? Also ist echt so. Ich weiß nicht, warum, es ist einfach so. Ich finde es einfach, der Typ war mal Zorro. Nein. Ich glaube, bei mir wären es auch eher so die Klischee-Geschichten, so hier Q, wem gehört Data, ne, Best of Both Worlds, solche Geschichten. Also tatsächlich deutlich mainstreamiger, als es bei dir jetzt der Fall gewesen ist.
Ja, aber also ich habe jetzt hier meinen Episoden-Guide vor mir liegen, habe immer eine Seite weitergeblättert. Ne? Sowas wie Beförderung, auch total klasse. Lower Decks heißt die im Original. Ja, oder fantastisch. Pegasus-Projekt nochmal, Riker nochmal betrachten, ja. Ne? Nochmal gucken, was da los war. Mhm. Kontakte.
Pegasus-Projekt muss immer mit dem, das war die, wo er irre wurde, wo er Theater gespielt
nee,
hat. Ne?
Nee. Kontakte ist die, wo Crusher und Picard, die haben so einen Link gesetzt bekommen und immer, wenn sie sich zu weit voneinander entfernen, dann.
Ach so, ja, das genau. Ist das. Ah, okay. Ah, ja, stimmt, okay. Nee, aber bei der Folge mit hier Pegasus-Projekt, das muss man dann immer mit dem Finale von Enterprise besprechen. Weißt du, das ist, das gehört irgendwie zusammen.
So mit bisschen. Dem Finale von Enterprise, okay.
Das spielt doch auf dem Holodeck während den Ereignissen vom Pegasus-Projekt.
Nee, aber wieso?
Hast du das noch nicht so weit
geguckt? Ich bin gerade ein bisschen lost. Ja, ich weiß es gerade nicht. Egal. Ja, es ist schon wirklich sehr, sehr lange her und ich bin gerade im Rewatch und deswegen bin ich gerade noch so ein bisschen, es schwimmt noch so vor meinen Augen und ich wollte jetzt nicht so viel im Vorfeld nachlesen oder nochmal querfeld eingucken, weil ich muss das wirklich chronologisch gerade genießen. Und übrigens, heute hatte ich Post, wir haben das letzte Mal ja schon gesagt, im Verlag in Farbe und Bunt ist doch jetzt das erste Star Trek Chronikbuch erschienen und zum Thema Star Trek Enterprise und es war in der Post heute. Ich habe es bekommen. Heute ist es erschienen.
Ja,
ich
habe das Twitterbuch, das Twitterbild gesehen. Ja,
mit den kompletten sehr, sehr Beständen schön. Vom Anhalter der Galaxis, die wir beide aufgekauft haben.
Ja. Ja, wir haben den Handtuchtag gefeiert.
Tauli-Tag, ja, es war super. Und denkt immer dran und das Handtuch nicht vergessen. Ja, ja. Eine Sache, die ich noch kurz sagen wollte, dann denke ich mal, machen wir mal hier zu, ist, ich sehe tatsächlich auch wirklich ein bisschen vom Charakter von Ro in Kira. Mhm. Also, sie ist schon eine eigene Person, aber so ein bisschen so Grundzüge von ihrem Charakter gerade zu Beginn, sehe ich da durchaus schon Schnittmengen zu der Ro, wie sie am Anfang
ist. Das finde ich auch nicht so weit hergeholt, also nicht so, dass man denkt, oh, haben sich nichts Neues ausdenken können, wollten so unbedingt dieses Prinzip Nö. Weiterfahren. Ich finde es durchaus verständlich, weil man muss sich ja halt gucken, wie die Bajoraner gelebt haben, wie die beiden oder wie diese Generation aufgewachsen ist. Und das finde ich total verständlich, ja.
Genau, ja. Ja, nee, ist auch richtig. Ja. Na gut, ich würde mal sagen, dann machen wir mal hier Schluss. Ich bedanke mich bei euch beiden.
Danke auch.
Es war mir ein inneres Blumenpflücken und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ebenso, ja.
Okay, dann macht's mal gut und denkt immer dran da draußen, das Handtuch nicht vergessen. Macht's gut. Tschüss und ciao. Ciao. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.